96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast, heute mit der 37. Folge. Mein Name ist Henne und ich sitze hier bei Kerzenschein mit Hannes. Hannes, guten Abend.
Gute Nacht, genau.
Wir machen hier tatsächlich eine kleine Late-Night-Session für euch zur Eröffnung. Normalerweise waren wir zu dritt. Jetzt schwirrt hier so eine Motte um uns rum, die hier nach Beute sucht. Im Laufe der Folge kommt Johnny noch dazu. Wir hatten tatsächlich das erste Mal in unserer jungen Geschichte technische Probleme. Der Anfang der Folge war sozusagen weg.
Ja, beschädigt, irgendwie Audio
beschädigt.
Gott sei Dank nur ungefähr 12 Minuten. Also.
Genau, aber uns ist es natürlich wichtig, dass ihr am Dienstag eure Folge bekommt. Und uns ist natürlich auch die Qualität wichtig. Und deswegen haben Hannes und ich hier nochmal zur später Stunde auf einen Tee getroffen und machen den Anfang nochmal, das Intro nochmal für euch neu. Das heißt, wundert euch nicht, irgendwann ist dann Gianni plötzlich auch wieder mit dabei. Ja. Der liegt jetzt hoffentlich schon im Bett. Ja, Crunch-Time haben wir ausgerufen, ne, vor dem letzten Spiel. Und das ist es ja auch. Also noch 4 Spiele zu gehen. Man spielt noch um den Aufstieg mit. Und ich habe auch mal nachgeguckt, was Crunchtime heißt. Crunchtime kommt ja so aus dem amerikanischen Sport, ne? Vor allen Dingen kennt man das vom Basketball. Und es sind wirklich diese Phasen, wo es halt drauf ankommt, wo richtig Druck auf dem Kessel ist, wo du liefern musst, wo jeder Fehler bestraft wird, wo jeder Punktverlust irgendwie doppelt schwer wiegt. Und das ist es natürlich auch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging gestern, aber ich bin mit Fabian ein bisschen später als sonst zum Stadion gekommen. Und wir haben dann von außen schon gemerkt, dieses Stadion ist schon unfassbar voll. Es war laut, die Fans haben schon angefangen, beim Warmspielen Support zu geben. Und es war richtig Crunch-Time-Feeling, ne?
Ja, übel. Kann ich genauso beschreiben. Es war absolut perfektes Fußballwetter. Es war absolute Crunch-Time-Stimmung. Die Stadt war morgens schon irgendwie brechend voll. Es hing irgendwie alles Gute über der Stadt und über dem Stadion. Und genau, die Fans hatten dazu aufgerufen, schon früher als sonst sich auf den Rängen einzufinden, damit die Spieler, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel es die Saison war, aber wir haben es schon mal gemacht, das fanden die Spieler auch, glaube ich, relativ geil, dass wir die schon beim Warmmachen einheizen. Und das war wieder so. Und dadurch war natürlich schon relativ früh, ja, war es tatsächlich wirklich, war richtig Spannung drin und die Crunch-Time wurde richtig eingeläutet.
Ja, es macht auch immer was, finde ich, wenn die West und die Ost schon relativ früh voll ist, ne, und es einfach von allen Seiten schon so flimmert und vibriert. Und ja, es war richtig was in der Luft. Und es hat natürlich auch die Konstellation so hergegeben. Es war klar, Elversberg spielt gleichzeitig, ne, und es war klar, wenn Elversberg da in Führung geht und das auf dem Display erscheint, dann kann so ein Momentum kommen, dass das Stadion dann richtig abgeht, ne? Und dann eine Führung von 96 und
ja.
Da hat man sich irgendwie mega drauf gefreut und wie du auch sagst, das Wetter hat gepasst, es war irgendwie alles rund. Und dann hat das Spiel halt unfassbar viel hergegeben. Wir wollen gleich tatsächlich auch nochmal so durchgehen, aber Crunch-Time, da geht es um Zählbares, da geht es erstmal um das, was hinten rauskommt und man muss sagen, wir haben gegen den 18., die eigentlich schon mehr oder weniger sicher abgestiegen waren, vor dem Spiel schon leider nicht gewonnen und nur unentschieden gespielt und das steht unterm Strich.
Ja, absolut. Wir werden später nochmal drüber sprechen im Laufe der Folge. Diese ganzen geilen Tore und so, das hängt alles so ein bisschen unter diesem Unentschieden. Es war nicht das erste Mal, dass Münster uns da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen sollte. Und es war ein absolutes Auf und Ab der Gefühle. Aber ich war bis dato, bis Betreten des Stadions oder auch mit den ersten Spielminuten noch total siegessicher. Ich war total hyped.
Ja.
Ja.
Ja, und es war natürlich echt, es lagen halt so 10 Minuten zwischen dem absoluten Glücksgefühl und dieser, diesem Klettern in der Tabelle, weil gleichzeitig Paderborn tatsächlich Punkte hat liegen lassen. Das heißt, du hättest auf 2 gehen können, dann wärst du in der absoluten Pole Position gewesen. Und wir waren ja da, ne? Wir waren schon wieder in Europa, ne? Wir haben Europapokal gesungen. Da habe ich an deinen Take so gedacht, schnellster Weg nach Europa. Und es hat sich so gut angefühlt. Und dass einem der 18. da irgendwie nochmal, ehrlich gesagt, auch nicht ganz unverdient, da noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ey, wie hast du dich gefühlt? Wie war so dieser Moment des Abpfiffs?
Ich kann ja mal für Gianni und mich sprechen, weil das ist der Teil, der nicht auf der ersten Tonspur war. Wir haben uns angeguckt mit Abpfiff und haben, glaube ich, kein Wort. Wir haben uns angeguckt und für uns war beide klar, komm, wir hauen jetzt ab. Und dann sind wir bis zum Waterloo zusammengegangen und da haben sich dann unsere Wege getrennt und auch da wurde nicht mehr viel gesprochen. Wir waren irgendwie beide schon auf den Handys oder an den Handys, um zu schauen, ob man schon irgendwie so ein paar Stimmen einfangen kann zum Spiel und was so auf Social Media dazu gesagt wird und wie die anderen das sehen. Aber man war natürlich erstmal konsterniert. Ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Mhm. Natürlich auch dadurch, dass das jetzt nicht irgendwie so eine eindeutige Niederlage war oder sonst irgendwas, sondern es war eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Wir waren im 7. Himmel, du hast gesagt, Europapokal. Und auf einmal gehen wir da mit 3-3 durch einen Sonntagsschuss irgendwie aus dem Stadion und ich wusste es überhaupt nicht einzuordnen. Ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns diese eine Nacht genommen haben, um darüber zu schlafen. Die Folge gestern wäre wahrscheinlich.
Ja, ich hatte gestern wieder sowas wie, ey, ich würde am liebsten jetzt sofort aufnehmen, damit man es einfach auch aus dem Kopf kriegt. Ja. Ne? Aber es ist doch immer gut, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen und das Ganze safe mit ein bisschen abgekühlten Emotionen aufzunehmen. Ich war wirklich leer. Ne? Also die ganze Emotionspalette war einfach dann aufgebraucht und ich saß, Fabian hat es vor 2 Folgen so schön gesagt, ich habe noch ein paar Löcher ins Spielfeld geguckt. Also ich konnte noch nicht sofort gehen, ich musste da echt nochmal sitzen und habe auch tatsächlich noch gewartet, bis die Mannschaft kam, habe auch echt applaudiert, ne, weil sie geben uns einfach auch eine wahnsinnig intensive, geile Saison, das muss man einfach auch schon mal vorweg sagen, haben noch gute Ansagen vom Capo auch gekriegt und sodass man dann irgendwie so ein bisschen wieder aufgerichtet dann doch rausgegangen ist. Aber wie immer war natürlich interessant, wen stellt Tietz wieder auf und eine Sache ist passiert, die wir uns gewünscht haben, Tomiak war zurück, ne? Tomiak in der zentralen Innenverteidigung, das sollte, kommen wir später nochmal drauf, leider nicht lange halten, diese Freude, dass man wieder mit einem klaren zentralen Innenverteidiger spielt, links davon Okon, rechts davon Allgeier. Fand ich erstmal nachvollziehbar. Die haben halt jetzt in letzter Zeit einfach gespielt. Ne? Hätte mir durchaus auch Nawrocki gewünscht für die Stabilität und für die genauen, klaren Pässe. Aber ich meine, es ist auch legitim, den eben nochmal eine Woche zu schonen. Auf A6 Leopold, links Udenne, rechts Aseko. Und dann, das fand ich auch überraschend, Taibi auf der 10, STT auf der Bank. Yokota links und rechts Bundu, die haben dann während des Spiels getauscht, aber total wild auf den Flügeln halt, sehr schnelle, dynamische 1-gegen-1 Spieler und vorne drin Kellmann. Wie war dein Gedanke zur STT?
Der war für mich gesetzt, also es war einer der wenigen, über den ich hatte mir ja in der letzten Folge Gedanken darüber gemacht, wie wir starten könnten und da hatte ich die ganze Zeit überlegt, wie es mit Aseko aussehen kann, weil STT ja safe vorne gesetzt ist. Und Taibi war für mich dann, also auch wenn ich habe mir Udenda also in der letzten Woche vorne gewünscht, hätte aber gesagt, wenn es er nicht wird, dann wird es Taibi links. Und Taibi jetzt auf der 10, ja, Tietz wird sich was dabei gedacht haben, aber in meiner Erinnerung, in meiner Wahrnehmung war das die Position, wo er eigentlich lange nicht so richtig reingefunden hat. Und das war eher diese leicht nach innen gerückte linke Seite. Und da hätte ich ihn eher verortet und STT dann wieder auf der 10 gesehen. Ich hatte mir gedacht, Tietz denkt sich was. Ne? Es hat mich jetzt nicht mehr überrascht, dass wir überrascht werden. Ich war weiterhin guter Dinge, aber STT nicht zu sehen war schon irgendwie ungewohnt, weil er für mich echt auch so eine Bank da mittlerweile in der Mannschaft
ist. Ja, und ist auch für mich so ein typischer Crunch-Time-Player, ne? Wie Bundu auch. Und die haben irgendwie gerade so dieses Selbstverständnis, was sie mit auf den Platz bringen. Ich war aber erstmal trotzdem wieder guter Dinge, weil für mich war das Hauptding, Leopold ist außer ZDV erstmal wieder raus und Tomiak ist da, bringt vielleicht ein bisschen Sicherheit. Das fand ich also erstmal ganz gut. Ja, dann gehen wir da auch rein, ne? Die ersten 2-3 Minuten war relativ viel weiß vor meinen Augen. Es gab eine Blockfahne, eine schwarz-weiß-grüne, wieder eine ganz schöne Choreo. Und trotzdem wurde relativ schnell klar, 96 presst hoch, eine sehr offensive Startelf. Ich meine, wenn man mit Udenne, Aseko, Yokota und Bundu auf dem Flügel spielt und Spieler wie STT und Neubauer reinlässt, dann ist die Sache ja klar. Man will Vollgas, Attacke, Dynamik von außen haben. Ja. Man will in die Tiefe kommen, man will den Gegner anpressen, man will Alarm machen. Und ich muss sagen, das ist auch erstmal ganz gut gelungen eigentlich. Also das war mir so während des Spiels gar nicht so aufgefallen, aber Bundu war direkt mit von der Kapelle, ne? Also der hatte schon zwei ziemlich gute Chancen in den ersten 20 Minuten, kam der schon zum Abschluss von außen. Und in der 20. Minute hat er ganz fein Kellmann bedient, der dann leider in den Verteidiger schießt. Und Kellmann hatte dann auch nochmal eine Szene, wo er dem Ball entgegengeht und ihn dann irgendwie relativ weit daneben schießt. Also Chancen waren da. Mhm. Man muss also sagen, auch wenn sich das nicht ganz so angefühlt hat, weil er dann eben gleich das 0-1 kommt, es ist eigentlich prinzipiell erstmal ganz gut aufgegangen. So Chancen wurden kreiert. Dann war es aber in der 25. so, dass Rondic per Kopfball nach Ecke die Preußener zur Führung geschossen hat und ich das Gefühl hatte, dass 96 dann völlig von der Rolle war, schockiert
es,
war.
Ja, es war direkt mein erster Aufreger. Es war halt, ich habe, glaube ich, zu dir auch gesagt, Hannes, wieder eine Standardsituation. Ich werde daraus nicht schlau. Ich weiß nicht, wie viele Dinger wir uns noch fangen müssen, dass wir da irgendwo sicherer werden. Und ich glaube, es gab vor dem Tor auch eine Standardsituation, die ebenfalls kritisch war, die gefährlich wurde. Ich gebe mal ab an Hannes.
Ja, und das überrascht auch nicht groß. Es ist der Tabellen 18., aber das ist eine der schlechtesten Standardmannschaften der Liga.
Und dazu muss man sagen, wir hatten es letzte Woche in der Vorbereitung gesagt, dass zwei Topscorer bei denen noch gefehlt haben. Und es war für mich, ich habe mich genauso gefühlt, wie sich, glaube ich, die Spieler auf dem Platz gefühlt haben. Ich stand da und dachte so, Moment, wie ist denn dieses Tor jetzt gefallen? Genau wie Gianni sagt, es war nach einer Ecke. Es war ja nicht verdient aus dem Spiel heraus. Also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann stehst du da und genau, was dann irgendwie so ein bisschen bei mir passiert, das ist, glaube ich, auf dem Platz passiert, dieser Überraschungsmoment und dieses Gefühl, was 96 hat, dieses, wir müssen dieses Ding hier ziehen, das ist einerseits wichtig, weil wir aufsteigen wollen, wir brauchen diese 3 Punkte und wir spielen hier gegen den Letzten. Wir müssen jetzt diese Punkte holen und da hat sich 96 dann wieder extrem drin verlaufen, so war es mein Gefühl. Und ich war komplett überrascht und ja.
Wenn man sich das Tor nochmal anguckt, dann kann ich auch einfach nicht verstehen, wie er da zum Kopfball kommen kann.
Das war ein Fünfer.
Weil Tomiak und Okon stehen beide da, wo der Ball hinkommt. Mhm. Und er landet wirklich genau zwischen ihnen. Und ich verstehe nicht, wie man da unterm Ball irgendwie durchsegeln kann. Der darf nicht an den Kopf von Rondic kommen.
Erstmal das und zweitens, der Ball landet im Fünfer zentral. Das ist halt auch ein Raum, wo der spätestens der Torwart das Ding weg bogen muss. Es ist einfach unerklärlich, wie wir uns immer wieder solche Dinger reinhauen. Ich, keine Ahnung, es ist einfach frustrierend. Es ist kleiner 1x1, Standardverteidigung.
Also Eckenverteidigung ist ja tatsächlich, seit wir diesen Podcast haben, ein Thema. Wir haben lange darüber gesprochen, was ist Nolls Rolle bei den eigenen Ecken. Ne? Soll der überhaupt rauskommen oder soll der auf der Linie bleiben? Ne? Du sagst es, der Ball kommt relativ nah an ihn ran. Ich bin weit davon entfernt, hier Noll die Schuld zu geben. Aber so mit dieser Raumdeckung, die wir da immer spielen, kommt man halt nicht weit. Na gut, dass sie von der Rolle waren, das kann man irgendwie nachvollziehen. Ich meine, man hat natürlich große Ziele. Das Stadion ist ausverkauft, es ist Crunchtime, es knistert so. Der 18., der Totgeglaubte, kommt da an und Hannes, ich gebe dir recht, es lag nicht so richtig in der Luft und trotzdem möchte ich auch schon an dieser Stelle sagen, dass wir da keine tote Mannschaft gesehen haben. Ne? Also Münster,
absolut nicht.
Die sind ersatzgeschwächt gekommen, da sind wichtige Spieler ausgefallen vorab. So ein Spieler, den ich sehr gut finde, Batista Meier, stand nicht mal von Anfang an auf dem Feld. Und Die haben sich gewehrt, ne? Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass in der Liga so, das ist so ein bisschen das Bayern-Phänomen. Also man spielt gegen 96 und der Trainer sagt wahrscheinlich vorher, das ist so eine spielstarke Mannschaft. Das wird richtig Spaß machen, gegen die zu spielen. Versucht das frühzeitig zu unterbrechen und wir wollen selber auch unser Spiel spielen. Ne? Das, also man sieht ja jetzt einfach, dass die Mannschaften unfassbar motiviert sind gegen uns.
Ich muss sagen, dass ich in 90 Minuten nicht das Gefühl hatte, dass sie nicht von der Mentalität, sondern vom Spielstil so spielen, als würden sie gegen den Abstieg spielen. Ich habe das Gefühl, dass sie gesagt haben, ey, wir spielen hier unser Ding, aber die Mentalität muss stimmen. Wir werfen uns hier alles rein, aber wir verändern jetzt nicht groß unseren Spielstil und gehen voll Amok vorne rauf. Und das haben die so clever gemacht. Wir standen am Ende ja auch irgendwie zusammen und dachten uns so, ja, machen die jetzt noch auf, aber haben sie nicht. Also sie haben das echt, muss man sagen, von ihrer Mentalität und von der Intensität wahnsinnig gut über 90 Minuten gemacht.
Ja, fand ich auch. Und ich meine, es ist auch nicht einfach, ne? Woche vorher das Derby verloren, dann kommen über 3000 Fans mit, die hatten ja auch ihre Jubiläumschoreo. Das kann auch mal nach hinten losgehen, ne? Dass das zu viel Druck dann ist. Aber man muss sagen, aber wir sind ja kein Münster-Podcast, aber die waren dem Druck schon gewachsen. Im Gegensatz zu unseren Jungs, denn in der 39. Minute, 14 Minuten später, sollte es dann Ding-Dong 0-2 stehen plötzlich. Rondic hat den Ball da außen, Okon und Udene stehen da eigentlich, er ist doppelt abgesichert und dann mit so einem Billard-Trick, keine Ahnung, kommt er da plötzlich durch und lässt Okon und Udene hinter sich stehen und dann flankt er rein, Yamada steht da zum 2-0, Tomiak und Algeier gucken sich an, haben keine Zuordnung, wieder so dieses Problem, wer ist dann da eigentlich bei so einer Eingabe zuständig, vor den Stürmern zu kommen, keine Ahnung.
Also ich glaube, es war ganz klar Algeier.
Okay.
Ich glaube, er wusste es auch. Ich habe mir die Szene öfters angeschaut. Er hat auch Yamada immer, er hat sich immer umgedreht, zum Ball geschaut, dann zu Yamada. Und genau in dem Punkt, wo er zum Ball geschaut hat, hat Yamada einen Sprint angesetzt. Und da sah, ich meine, das kann passieren, aber da sah Algeier jetzt nicht perfekt aus. Aber es war schon seine Verantwortung in dem Moment.
Ja, also wie man auf jeden Fall nicht den Schutz nehmen darf in der Situation, ist Okon, ne? Ich habe heute Morgen nochmal die Szene bei uns in den Chat gestellt. Also der muss den wegköpfen. Der Ball, der per Einwurf reinkam, er bricht komplett ab. Ich glaube, er hat in dem Moment gedacht, hinter ihm steht ein Gita oder ich weiß ja auch nicht, weil die Situation, wenn man sich die anguckt, das ist total surreal, dass das gerade passiert ist, weil das wirkte auf mich so, als ob er von hinten ein Signal bekommt, von wegen Leo, Leo, lass, lass, als ob Rondic irgendwie auf einen Okon eingewirkt hat, per Rufzeichen oder sonst was. Also er hat komplett diese Verteidigung abgebrochen und hat diesen Ball einfach ihm hergegeben. Gut, und dann ging es natürlich in diese Verteidigung. Dann kam dieser Ping-Pong-Ball, der da irgendwie an...
Ja, aber das geht auch nicht. Also du kannst nicht zu zweit da Rondic verteidigen und der setzt sich da durch auf Außen.
Hat sich gut durchgekämpft, ne?
Halb in Fallen. Also,
ja, aber dann musst du den ummähen.
Ja,
also der muss fallen, ne? Der darf nicht alleine zur Flanke ansetzen.
Ja, der erste Ball darf gar nicht durchkommen.
Ja, und dann tanzen die da bei uns an der Eckfahne, ey. Und
die Bierbecher fliegen.
Wir waren echt im falschen Film, ne? So. Und 5 Minuten später hat Makridis tatsächlich das 3-0 noch auf dem Fuß.
Ja, spätestens da
auch viele vergessen.
Komplett,
ne? Also da hätte es auch 0-3 stehen können. Und da ist Fabian dann aufgestanden, hat gesagt, ey Scheiße, ich hole mir erstmal eine Wurst.
Und da ging's los. Ich habe ihn sogar raus, ich habe meinen Kopf gedreht und habe ihn da ganz hinten bei euch rausgehen sehen.
Ist kopfschüttelnd Richtung Bratwurststand gegangen. Und in der 46. Minute ist dann endlich mal etwas passiert, was ich mir auch die ganze Zeit schon gewünscht habe. Es wurde mal schnell gespielt. Es war ja ein Klein-Klein, die wollten den Ball wieder hin und her und wie du das immer sagst mit Handball, ne? Von einer Seite auf die andere und wieder rüber und wieder rüber. So im waagerechten Passspiel nach vorne. Aber da ging es dann wirklich mal schnell und Leopold hat schnell geschaltet, spielt Yokota an, Yokota schickt Bundu. Und was Bundu dann macht, würde ich mal sagen, haben wir bei 96, glaube ich, also noch nie, ist vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr selten gesehen, weil das war ein Weltklasse-Tor. Also wie er da, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wie er da mit klack, klack, mit so einem Move durch die beiden Gegenspieler durchgeht und in dem Tempo dann noch zu so einem feinen Schuss genau in den Giebel ansetzt. Wahnsinn.
Und der hat das alles mit rechts gemacht, das müsst ihr euch mal anschauen. Der hat nur seinen rechten Fuß benutzt, um drei Verteidiger auszutanzen.
Unfassbar, auch diese Schusstechnik, ne? Es war wirklich ein unfassbar schönes Tor.
Und da muss ich sagen, Bonno war von Anfang an da. Also wenn einer auch schon in der ersten Halbzeit richtig am Start war, war das Bonno. Der hat schon vor Beginn, als sie nochmal da zur Eckfahne zur letzten Athletikrunde kam, hat er die Fans schon angestachelt. Also der hatte so Bock und das hat man dann auch gemerkt. Dann hat er das Heft in die Hand genommen und macht da dieses 2-1 und das Stadion komplett am Kochen gewesen. Und tatsächlich in der 49. Minute hat dann Taibi die Übersicht, flankt auf den zweiten Pfosten. Und den muss man auch erstmal machen. Ja, also wie er das technisch löst, da haben wir bei 96 auch schon viele gesehen, die das Ding über die Südtribüne rüberjagen. Ne?
Oder gar nicht erst treffen.
So, und dann Fabian steht in der Schlange zur Bratwurst und es steht 2-2.
Und dieser Ball, wie er geflogen ist und es hat sich angefühlt wie Stunden. Und du siehst da hinten, siehst du ihn und er, also Bundu steht dort und der Ball fliegt und du denkst nur so,
Mach ihn.
Und abgebrüht wie kein zweiter.
Ja. So, und dann, hey, also wir lagen 0-2 hinten. Ja. Ich habe so gedacht, ey, die Leute in Fußball-Deutschland, die gucken jetzt bei Kicker rein. Und ich glaube, Elversberg hat schon 4-0 geführt.
Ja.
Und wir liegen 0-2 gegen Münster hinten. Ich dachte so, oh mein Gott, ich krieg gleich so viele Nachrichten, irgendwie Mitleid-Nachrichten. Aber sie haben es zur Halbzeit auf 2-2 gedreht und man muss ihnen... Ich glaube, man muss der Mannschaft eine Sache sagen, sie können mit Druck nicht so gut umgehen. Ja, wenn wirklich es wichtig ist und es so ein Momentum so, jetzt musst du aber und jetzt hast du die Chance vorzulegen und so, damit können sie nicht so gut umgehen. Aber wenn es dann schief geht im Spiel und sie wirklich merken, ey, das fliegt uns hier gerade aus der Hand, dann haben sie halt diese mentale Stärke, dann
ja,
doch nochmal zurückzukommen, ja, da zumindest. Oder nicht aufzustecken und mutig zu bleiben und in die Dribblings zu gehen und es zu erzwingen. Ja, irgendwie,
das ist tatsächlich auch mein Bauchgefühl, dass wenn sie in so Drucksituationen kommen während eines Spiels, dass die dann vielleicht auch abrücken von ihrem eigentlich vorgelebten Plan. Das ist halt wieder dieses Thema, was Hannes so gern auf den Punkt bringt. Dieses permanente, diese Handballtaktik. Einmal nochmal rüber, zurück. Und wenn sie in Drucksituationen kommen, dann rücken die da ein bisschen von ab. Dann passiert vielleicht auch mal sowas wie bei Bundu. Ist mein Bauchgefühl.
Aber warum ist das so? Wie erklärt ihr euch das? Dass diese Mannschaft einerseits, wenn sie dann, ist es vielleicht der Fußballstil, dieses sehr geordnete, wir haben den Ballbesitz und wir spielen das Spiel und dann ergibt sich irgendwas, dass ihnen das nicht so gut liegt wie, ey, jetzt kann man auch mal was Verrücktes machen. Und die Qualität haben wir ja, siehe Bundu, dass das ihnen besser liegt. Also ein chaotisches Spiel, was so ein bisschen weg vom Plan geht, dass das den Jungs besser liegt.
Ja, unter Umständen ist in diesem Titz-System ist die Kehrseite der Medaille dann die Konteranfälligkeit vielleicht. Ne? Das heißt, wenn wir die Bälle aus der zweiten Reihe schießen und dann über der Mittellinie stehen, dass wir das vielleicht wirklich nur dann machen, wenn es sein muss und sonst lieber unser Spiel spielen und absolut geduldig sind, damit Tore zu schießen. Aber absolut berechtigte Frage, auf die es wahrscheinlich keine Antwort gibt, außer man spielt nochmal eine Saison, vielleicht nächste Saison im anderen Spielsystem. Aber absolut berechtigte Frage, weil es sind viele, viele wichtige Tore diese Saison aus solchen Momenten entstanden. Ne?
Also ich würde sagen, ne, wir haben wirklich eine Münsteraner Mannschaft gesehen, die schon fußballerisch jetzt nicht so gut ist, die aber doch gekämpft hat und sich Sachen getraut hat und auch mal angeschoben ist und versucht hat, einfach unser Spiel zu unterbrechen, so wie das jeder Gegner zurzeit macht. Und trotzdem gehen wir in die Halbzeit mit 72% Ballbesitz, mit 10-6 Schüssen, wir sind 42 Mal ins letzte Drittel eingedrungen und die 29 Mal. Ne, wir haben 11 Dribblings wieder gemacht. Also eigentlich im Prinzip so von den Daten eine Halbzeit, wie wir es uns auch vorstellen oder wie Tietz es sich vorstellt, aber diese zwei Gegentore, die halt schon auch zu großen Teilen aus individuellen Fehlern wieder oder aus individuell taktischen Fehlern entstehen, die waren halt nicht eingeplant und das hat Chaos ins Spiel gebracht und dieses Chaos hat der Mannschaft dann erstmal gut getan und dann haben wir uns in der Halbzeit getroffen und es war wieder alles möglich und wir waren irgendwie, ja, wir waren völlig fertig und die erste Halbzeit war ja schon geil, ne? Also von 0-2 auf 2-2 in 45 Minuten und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte die absolute Gewissheit, dass wir das Ding jetzt gewinnen.
100% schließe mich an.
Ja. Also ich hätte mein ganzes Monatsgehalt hingeblättert und hätte gesagt, so, lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen, weil das ist genau die Dramaturgie, die wir gebraucht haben.
Vor allem mit der Wucht, mit der wir in die Halbzeit gegangen sind. Ne?
Münster einmal das Stadion leise geschossen und dann aber doppelt laut zurückgekommen.
Dieser Jubel zum 2-2.
Unfassbar. Also dieses Bundu, das zweite Bundu,
ja.
Mustafa Bundu, das war, du hast gesagt, ne? Hast du das gesagt? Das war das lauteste
Spielerausruf, an den ich mich, glaube ich, erinnern kann.
Ja.
Also die, kannst du natürlich auch geil schreien, den Namen.
Ja, ja.
Und dann ging das dadurch steil, haben alle gezittert. Oh, Wahnsinn. Geil.
Ich muss sagen, so die ersten 15 Minuten nach der Halbzeit haben mir dann aber doch wieder nicht so ein ganz gutes Gefühl gegeben. Also es gab eine Großchance. Bouchama hat in der 52. Minute neu getestet. Den hält er ganz gut mit dem Fuß. Und man muss dazu sagen, dass Tietz in der Halbzeit eine Sache vorgenommen hat, über die wir nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen sollten. Für mich ist das, und das ist natürlich hinterher immer leichter gesagt, für mich war das der zentrale Fehler. Er hat nämlich tatsächlich Leopold wieder in die zentrale Innenverteidigung geschoben, hat Tomiak rausgenommen und STT gebracht. Und mir geht es also in dieser Kritik jetzt gar nicht um den STT-Wechsel. Im Gegenteil, ich meine, der hatte einen Impact auf die zweite Halbzeit wie Bundu auf die erste Halbzeit ähnlich. Ne? Also das ist auch einfach ein Crunch-Time-Typ, genau wie Bundu. Aber wieder Leopold da hinten reinzustellen, in einem Spiel, wo du ja schon Kopfballduelle verloren hast.
100 pro.
Es ist unbegreiflich.
Warum?
Also, und es hat mich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, erstmal habe ich es gar nicht geschnallt, dass STT auf dem Platz ist. Als ich dann die 23 gesehen habe, dann habe ich erst gedacht, okay, für wen? Ich habe einen Taibi gesehen, dachte mir, okay, habe einen Leopold gesehen und dann habe ich gesehen, dass Tomiak draußen ist. Hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben und ich verstehe es auch nicht, wenn du mit 5 gelernten Verteidigern im Kader ins Spiel gehst, warum du diesen Wechsel machst. Du hast einen Awodzki, du hast einen Gita. Okay, Gita war, denke ich mal, nicht Option Nummer 1, aber Big Mike war auf jeden Fall da und es hat für mich ja schon zu einem leichten Krampfsymptom in meiner Magenregion geführt. Ich hatte da gar kein gutes Gefühl bei, zumal diese langen Bälle von Münster in der ersten Halbzeit oft kamen und ja, das war echt fragwürdig.
Und ihr kennt mich, ich bin immer vorsichtig, optimistisch oder gar pessimistisch, aber eine Sache, die mir für die Crunchtime unfassbar Hoffnung gegeben hat, war die Rückkehr von Tomiak und Nawrocki. War die Gewissheit, dass du jetzt wieder 2 sehr starke ZIVs hast, war die Gewissheit, dass Leopold jetzt einfach die 6 spielen kann, verdammt nochmal. Und dann hat der mit Gita und Nawrocki 2 Innenverteidiger auf der Bank, die der da 90 Minuten lässt. Und den Ansatz zu sagen, man gibt Nawrocki noch eine Woche und lässt den wirklich die letzten beiden Spiele spielen, fand ich noch okay. Aber Tomiak, der Tomiak-Wechsel war taktisch bedingt. Der war noch nicht wieder fit genug. Er sagt, das war taktisch bedingt.
Also das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass er wahrscheinlich erwartet hat, dass Münster relativ tief steht und er vielleicht mit einem Leopold in der zentralen Innenverteidigung einfach einen spielstarken Aufbauspieler generieren wollte. Aber du hast einen Nawrocki auf der Bank, der das spielerisch auch brutal lösen kann. Und ein Tomiak, du hast, glaube ich, bei uns in den Chat gestellt, was für eine Passquote hatte der in der ersten Halbzeit?
100%. Der hatte eine 100% Passquote. Gut, er war defensiv nicht ganz sattelfest. Also bei beiden Gegentoren hat er zumindest nicht die Zuordnung und stand so ein bisschen unglücklich im Raum. Ich will jetzt nicht sagen, er hat Schuld an den Gegentoren gehabt, aber er hat nicht gut verteidigt.
Gut, aber wenn du Stabilität reinbringen willst in der Defensive, dann machst du halt nicht das.
Genau. Also
welche taktischen Gründe soll es gegeben haben?
Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, die Überlegung war, okay, 2-2, Momentum ist auf unserer Seite, wir lösen das jetzt komplett spielerisch, es wird ein Offensivfeuerwerk.
Ich kann mir vorstellen, dass er einfach ein STT bringen wollte, aber er wollte einen Taibi nicht rausnehmen und er wollte einen Leopold nicht rausnehmen. Und dann ist halt, ja, erklären kann man es nicht. Ich weiß nicht, ob die Frage explizit dann nochmal ausgeführt wurde in der PK oder ob das einfach nur dann
er hat einfach gesagt, hatte taktische Gründe. Es war eine harte Entscheidung, STT auf der Bank zu lassen. Und er wusste, STT muss kommen, der bringt Impact. Und dann war klar, dass Leopold das sehr gut spielen kann als schwimmende Sechs, so sagte er. Und dann musste eben Tomiak weichen.
Also ich hatte mir einfach gewünscht, auch die Euphorie, die im Stadion durch also die durchs Stadion ging, als auch, als wir zusammen draußen standen zu viert. Ich hätte dieses Momentum einfach gerne genauso weiter. Ich hätte die Mannschaft nur mal gerne heiß gemacht gesehen in der Halbzeit und dann mal erstmal 15, 20 Minuten geguckt, wie es jetzt weitergeht und nicht die ganze Startelf wieder zerstückelt, indem ich da rotiere und Spieler auswechsle. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir so erstmal weitermachen, weil ich habe daran geglaubt. Ich meine, wir haben dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gesehen, dass das System aufgeht, so wie er sich das wünscht. Und dann zu wechseln, fand ich irgendwie nicht so ein schönes Zeichen an die Spieler. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu.
Da sind wir auch wieder beim Thema Achse, ne? Er bricht einfach genau die Achse, ja, die in der ersten Halbzeit, gut, na klar, haben wir zwei Gegentore bekommen, aber da haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, dass die eher individuell bedingt gefallen sind. Und ja, mit so einem Wechsel brichst du halt wieder komplett die Achse, die du im Mittelfeld hast. Ja, keine Not. Da war überhaupt keine Not.
Ohne Not, du sagst es, genau. Ne, du hast wieder ZIVs im Kader und musst Leopold nicht zurückziehen. Es muss einfach nicht sein. Und meine Interpretation in der Halbzeit wäre doch gewesen, okay, Dramaturgie ist auf unserer Seite. Wir werden ziemlich sicher das Tor erzwingen, aber wir brauchen im Gegenzug dann eben auch die Stabilität, diese Führung dann auch über die Linie zu bringen. Und das hat uns dann gefehlt und deswegen sprechen wir da gerade so viel drüber. Wir sind natürlich schlauer, weil das, was später noch kommen sollte, hat uns gezeigt, wir waren eben sehr, sehr anfällig hinten und wir haben zu viel auf die Offensive gesetzt und zu wenig auf die Defensive, die ja in der Rückrunde unser Prunkstück ist. Die Defensive ist in der Rückrunde unser Prunkstück gewesen. Ne? Also wir haben so wenig Gegentore bekommen, wie glaube ich in der ersten und in der zweiten Liga gar keine Mannschaft bis vor diesem Spieltag und in der dritten Liga gab es glaube ich eine Mannschaft, die weniger Gegentore bekommen hat. Mhm. Also das muss man einfach mal so klar sagen und das Problem ist ja die Chancenverwertung bei uns. In der so roundabout 60. Minute hatte 96 dann viele Chancen, hatte eine gute Phase, Kellmann mit einer Hackenchance, Thordarson hat es schon mal aus der zweiten Reihe probiert, wollte das Ganze erzwingen. In der 69. Minute hat Bundu dann leider angezeigt, der wollte dann raus. Den hätte ich tatsächlich in dem Spiel gerne auf der 9 gesehen, muss ich sagen, aber der war dann durch. Chakrun kam für ihn rein.
Ah, okay, kurze Frage, er hat angezeigt.
Er hat angezeigt.
Ah, okay. Ja,
er hat den Wechsel angezeigt, er wollte raus. Okay. Ja, konnte nicht mehr. Und in der 77. Minute, wo es dann schon so ein Zeitpunkt war, wo man gemerkt hat, ey, die versuchen, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich hatte echt so das Gefühl, ey shit, heute belohnen wir uns hier nicht, weil es war so zäh, es war so schwer, es war, keine Ahnung.
Übelst verkrampft.
Und dann hat er wieder diesen Wechsel gemacht, wie eine Woche vorher auch schon, hat halt Kokolo und Nielsen gebracht und ich habe dann zu Fabian gesagt, ey, geht das wieder gut? Dieser Kniff mit Kokolo und ich habe an dich gedacht, er will jetzt mit Schnelligkeit, ach nee, doch nicht, Nielsen kommt ja auch, ne? Plus Matsuda hat er eben noch gebracht, Udene, Yokota, der wenig Impact aufs Spiel hatte, fand ich, Kellmann auch wieder sehr blass gewesen. Also dann wieder sehr, sehr viele Wechsel und dann war zwei Minuten später, ist auch eine Szene, die im Nachhinein ziemlich untergegangen ist, hat Thordarson in allerhöchster Not den Ball von der Linie geköpft. Also der war eigentlich schon drin. Ich finde es unfassbar, wie man den noch retten kann. Ne? Also da hätte es schon gut und gerne 3-2 für Münster stehen können.
Auch nicht ganz unverdient zu der Zeit.
Auch nicht ganz unverdient. Wieder ein Rondic-Kopfball. Ne? Und in der 86. Minute ist dann aber etwas passiert, was vielleicht so einer der schönsten Momente in dieser Saison war. Thordarson hat sich einfach ein Herz genommen und hat das Ding in den Winkel geschweißt vor der Nordkurve, ist auf die Bande gesprungen, hat gejubelt. Und das war so ein Brustlöser-Moment, den ich mir einfach so gewünscht habe, auch für diese Crunch-Time jetzt. Ne? Das Stadion bebt, alle, die vorher völlig angespannt in ihren Sesseln versunken sind, standen. Es war laut, es wurde Europapokal gesungen. Es war ein unglaublicher Moment. Ein Moment, den du brauchst, um das dann auch zu erzwingen, um dir diesen zweiten Platz zu holen. Und auch jetzt hätte ich wieder Brief und Siegel darauf gegeben, dass das unser Sieg ist, dass das Münster das Genick bricht. Aber sollte alles anders kommen. In der 87. Minute, eine Minute später schon, hat Wilhelmsson schon wieder eine Großchance. Den schiebt er rechts knapp am Tor vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja. Das fiel noch so in diese Europapokalgesänge mit rein. Aber das war schon wieder ein richtig dickes, richtig dickes Ding. Ne?
Und spätestens bei der Situation habe ich mir Mike Nawrocki gewünscht.
Ja, genau. Aber Gianni, ne, Wechselkontingent war dann verbraucht und du hattest wieder nur zwei nominelle Innenverteidiger auf dem Platz. Ne? Und das ist einfach aus meiner Sicht fahrlässig. Das heißt, er konnte dann auch nicht mehr reagieren und in der 91. Minute sind Fabian und ich komplett eskaliert, weil was Nahuel El-Nol da gezeigt hat, ich will es gar nicht sagen, aber ich muss es sagen, das war Enke-Manier. Das war wirklich in einer Szene drei Bälle gehalten. Erstmal den Raschel-Kopfball, den er super gut hält, da taucht er ab. Dann kommt Hendricks im Nachschuss, den lenkt er, ich weiß nicht, was das, also das war ein Reflex, unfassbar, wie er den an die Latte lenkt. Und dann gab es noch diese Flanke, die er dann noch runterholt. Alles in einer Szene und spätestens da habe ich gedacht, Johnny, okay, das war jetzt wirklich, also der letzte Schuss vorm Bug, wir holen das jetzt nach Hause. Ja, zwei Minuten später, keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Langer Abschlag vom Münsterkeeper. Hendricks schießt einfach, ich weiß gar nicht, wollte er das Ding in den Maschsee schießen? Ich habe keine Ahnung, was er sich da überhaupt gedacht hat.
Ich glaube, den wollte er genau so machen.
Das war, glaube ich, einfach so ein Scheißspiel. Ich bolz den einfach weg. Das kannst du mir nicht sagen, dass das Können war. Meinst du, das war geplant?
Ja gut, in dem Moment dachte er, glaube ich, okay, ich nagel den jetzt einfach drauf. Bam. Top oder top. Und er hat ihn halt punktgenau getroffen.
Perfekt.
Und das ist halt so krass, ne, wie nah solche Sachen im Fußball dann aneinander liegen, ne. Wir hatten es in der ersten Halbzeit mit dem 0-2, wo wir komplett am Boden waren und plötzlich 10 Minuten später wieder völlig angezündet waren. Jetzt war es genau andersrum. Wir haben vom Europapokal gesungen und plötzlich waren wir alle wie Knockout. Also das Stadion war einfach Stecker gezogen, komplett apathisch. Stand es 3-3 tatsächlich. Und ich mache das Spiel jetzt schnell fertig. Johnny, dann kannst du noch was sagen. Es gab dann in der 98. wo ich dann aber keine Kraft mehr hatte, noch irgendwie mich aufzuregen, noch eine Chance für Taibi, wo ich mir denke, schieß doch einfach mit deinem schwachen Fuß Picke aufs Tor, weil er legt ihn sich nochmal auf links. Ja, und dann wird abgepfiffen und 22 Spieler sinken auf den Boden. Beide haben eigentlich 3-3 verloren, muss man sagen. Und so nutzen wir die Chance, die Elversberg uns gegeben hat, nicht, um auf 2 zu kommen. Ein paar Sachen möchte ich noch sagen, bevor ihr das Spiel noch abrundet. Wir hatten 10 Ecken, wo wieder überhaupt gar nichts bei rumkam.
Da müssen wir einmal kurz drüber sprechen, ne? Ey, die Ecken von Leopold. Ne?
Die sind unterirdisch, muss man ganz klar sagen.
Also haben wir keinen anderen Standardschützen im Kader oder in der ersten Elf. Es kann nicht sein, dass der Woche für Woche diese Standards schießt. Und von 10 Ecken sind, glaube ich, ja, vielleicht 6 irgendwo in ansatzweise nicht zum Tor gelandet. Mhm. Es ist eine absolute Frechheit. Diese eine Ecke, die auch dann gefühlt hinterm Tor gelandet ist, es ist einfach nur bezeichnend, dass wir einfach keine Standards können momentan.
Ich würde Taibi mal schießen lassen.
Ja. Guter Take. Ich hatte mich überlegt, Bundu, weil mir seine Energie und die Geschwindigkeit seiner Flanken so gefällt, dass ich mir gedacht habe, der könnte auch mal, der ist natürlich groß und muss irgendwie vorne rein, aber es würde mir auch gefallen, wenn der mal mit ein bisschen mehr Speed die Bälle in 16er bringen würde.
Ich würde das nicht schlau.
Meinetwegen Taibi mit einem Außenriss. Das ist irgendwie alles besser als das, was gerade ist.
Ja.
Ich hatte vorhin die Statistiken zur ersten Halbzeit gesagt. Bei der zweiten Halbzeit war es dann so, dass wir nur noch 41% Ballbesitz hatten gegen den 18. 9-10 Schüsse. Also auch bei Schüssen hat Münster dann die zweite Halbzeit gewonnen. Eindringen ins letzte Drittel. Wir 28, Münster 29. Dribblings hatten wir 18, also sehr, sehr viel angedribbelt. Davon haben 5 funktioniert. Also ihr kennt uns, wir sind sehr positiv und konstruktiv und werden das Fazit auch gleich wieder Richtung Vamos ziehen. Aber man muss schon echt ganz klar sagen, dass wir uns gegen den 18. nicht so gut verkauft haben. Also es ist das Spiel geworden, was wir ja letzte Woche angekündigt haben. Und zwar letzte Woche schon relativ klar, dass das kein Selbstläufer wird, dass es ein ekliges Spiel wird. Da kam eine Mannschaft, die ums Überleben gekämpft hat, die ihren Fans nach der Derby-Niederlage auch wieder was zurückzahlen wollte. Das hat man schon gemerkt. Aber trotzdem, finde ich, muss man den Anspruch haben, wenn man halt aufsteigen möchte, dann dieses Spiel anders zu gestalten. Und was mich wirklich ärgert, und ihr wisst, ich bin Verteidiger-Freak, ist halt, dass man nach dem 3-2, wo das Stadion Kopf steht, in der 86. Minute dann noch zwei absolute Riesenchancen fängt, plus diesen Sonntagsschuss von Hendricks. Also wenn man die alle, wenn die alle reingehen, steht es 5-3 für Münster. Und das ärgert mich einfach. Das muss ich auch jetzt einfach mal so klar sagen, das ist fahrlässig. Und da bin ich wieder bei der Halbzeit. Wenn du da halt einen Tomiak oder einen Nawrocki noch hinten im Zentrum hast, der dann hinten ist, der dann auch Kopfballduelle gewinnt und nicht einen Leopold, der die ganze Zeit noch versucht mit anzuschieben, und Allgeier und Okon, die immer mit einrücken müssen und immer irgendwie einen Schritt dann auch zu spät schon automatisch durch die Ausrichtung sind, dann passt mir das einfach nicht so. Und dann muss man auch sagen, geht das Unentschieden letztendlich auch in Ordnung.
Ich habe zwei Punkte, die ich gerne noch zu dem Spiel sagen würde. Einmal war es teilweise, was die Tore angeht, ein absolutes Spiel der Statistiken. Münster führt nämlich die Tabelle der Gegentore in der Nachspielzeit der ersten Hälfte an und wir führen die Tabelle der Gegentore in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte an. Das heißt, hätte man sich das vorher angeschaut, hätte man wahrscheinlich einen Schein drauf machen können, weil genau so kam es. Und was mir noch sehr wichtig ist, wir hatten da eben schon mal kurz drüber gesprochen, alle drei Tore von uns sind durch untypische Varianten gefallen und vielleicht könnte man daraus mal lernen und das etwas mehr in den Spielbetrieb einbinden. Distanzschüsse, wir haben da jetzt einige, die es echt bewiesen haben, und auch mal etwas mehr flanken, als den Ball immer auf die Grundlinie treiben zu müssen.
Ja, was sage ich? Aus neutraler Sicht sicherlich ein sehr unterhaltsames Spiel. Aus 96-Brille betrachtet, absolute Scheiße. Mehr möchte ich heute auch nicht mehr sagen.
Wie findet ihr die These, dass das keine gute Mannschaftsleistung war und wir uns durch wirklich individuelle Glanzmomente nur überhaupt in diesem Spiel gehalten haben?
Jetzt, wo du es sagst, absolut. Ich meine, die zwei Distanztore sprechen dafür, ne? Das war einfach, zwei Jungs haben sich den Mut genommen, selber mal durchzuziehen, und das hat dann zum Erfolg geführt, gehe ich absolut mit, ja.
Ja, auf jeden Fall, aber wir haben trotzdem genügend Situation kreiert mit unserem normalen Spiel, dass sicherlich auch noch das ein oder andere Tor hätte fallen können. Ich erinnere mich an diese eine Situation, das war auch vor unserer Kurve, wo da irgendwie ein Abpraller kommt und Bundu stand quasi schon im Fünfer und muss den eigentlich nur noch irgendwie...
Wo er ausrutscht.
Und dann rutscht er weg.
Ach nein. Und Taibi also davor oder danach.
Kellmann steht mit dem Rücken zum Tor, versucht es mit der Hacke. Also da waren schon diverse Momente, wo wir halt nicht nur im letzten Drittel waren, sondern auch im Strafraum oder teilweise sogar an der 5-Meter-Kante. Aber wir haben es nicht geschissen bekommen, dieses Scheißding aufs Tor zu nageln. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir mehr Mut wünsche. Ein Bundu hat es vorgemacht, ein STT hat es vorgemacht. Ey, nagelt doch einfach mal, wenn ihr am 16er steht, haut doch einfach mal drauf. Alter, ihr spielt euer Leben lang Fußball, habt Kraft ohne Ende, nagelt das Ding drauf. Nein, passiert nicht. Hintenrum, rechts, links, diese typische Handballtaktik. Ja, das ist irgendwie frustrierend so langsam.
Ich kann es mir denken, was kommt, aber Hannes, du fängst mal an mit Szene des Spiels und dann auch mit deinem Spieler des Spiels, um das ganze Spiel mal abzurunden
jetzt. Wir haben beides angesprochen. Du wirst mit Bundu gehen vermutlich, damit du es nicht machen musst, gehe ich mit Neul als Spieler des Spiels. Für mich absolut Wahnsinn. Ich habe seinen Namen geschrieben. War für mich mit die beste Einzelleistung auf dem Platz und hat am Ende uns vor einer echten Blamage auch bewahrt. Nahuel Neul, sonst würde ich natürlich mit Bundu oder STT gehen in dem Fall, weil die mir beide sehr gefallen haben. Und Szene des Spiels, hast du auch schon angesprochen, war dieses Bundu. Ich glaube, ich weiß nicht, wie der sich gefühlt haben muss. Ich fand es unglaublich scheiße, dass er danach im Interview stehen musste und keinen Sieg im Rücken hatte, weil dann würde er auf seine 2 Tore angesprochen und muss wieder lamentieren und ja, die Mannschaft, es ist nur wichtig, dass wir als Mannschaft gewinnen. Ich hätte mich so gefreut, dass er da mal ein bisschen Eier auf den Tisch legen kann und sagen, ja, ich, unglaublich wichtig war mir das und so. Und wieder hat das dann dieses, ja, dieser Nichtsieg ein bisschen zunichte gemacht. Ich habe mich für ihn gefreut, ich habe mich für alle Fans gefreut, die oder so viel von ihm gehalten haben am Anfang der Saison und für mich, ja, the man of the match.
Ja, eigentlich echt schade, ne, dass man endlich mal diese Tore macht, die man sich immer wünscht und jetzt sitzen wir hier und können uns da überhaupt nicht drüber freuen, weil sich das einfach wie eine Niederlage anfühlt. Naja, sei es drum. Mein Spieler des Spiels, danke, dass du ihn nicht genommen hast. Ich nehme natürlich Mustafa Bundu und als Szene des Spiels nehme ich dann das Tor von STT.
Ja. Ja, und trotzdem, Leute, trotzdem sind wir noch in der Crunch-Time drin. Ne? Wir sind noch Dritter, wir spielen immer noch um den Aufstieg und wir können 2 Spieltage vor Schluss immer noch darüber sprechen, dass alles noch möglich ist. Wir können noch direkt aufsteigen, ja, wir können noch in die Relegation kommen und es ist einfach eine großartige Saison und dafür muss man auch für dieses Spiel, Jungs, muss man am Ende des Tages auch dankbar sein. Ich meine, wie viele Spiele haben wir in der letzten Saison erlebt, wo wir uns an keine Szene mehr erinnern können, wo der Puls nicht mal hoch, mal runter gegangen ist. Gestern, ey, weißt du, du liegst 2-0 hinten, machst das 2-2, gehst 3-2 in Führung, 3-3, ey, du hast eine Emotionspalette da gehabt, ne, also du, am Ende des Tages hast du gestern alles für dein Geld bekommen und das ist Fußball und darum lieben wir das und so kann man es ja auch mal sehen und wir sind immer noch mit von der Partie und spielen da oben mit und ihr kennt uns, wir bleiben Vamos, ja, jetzt wird der Blick konstruktiv und positiv nach vorne gerichtet, denn es ist noch alles drin und trotzdem hat sich das für, denke ich mal, alle von uns gestern wie ein riesen herber Nackenschlag angefühlt, ja, weil wir es einfach uns anders gewünscht haben. Aber wer weiß, vielleicht ist es am Ende für irgendwas gut gewesen. Wir gucken mal, wir machen weiter. Hannes, du wolltest noch was sagen.
Nee, ich glaube, ich wollte nur sagen, wenn ihr da draußen irgendwie Freunde oder Familienmitglieder habt, die fragen sich, was ist eigentlich an Fußball so geil? Dann zeigt ihnen das Spiel gestern nochmal, dann sollten alle verstehen, warum Fußball der geilste Sport der Welt ist.
Ja, ne, man geht ja ins Stadion, man will was fühlen. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, man will unterhalten werden, aber das wäre zu einfach. Man will ja was fühlen, ne? Und gestern haben wir ja also alles gefühlt, was man als Fußballfan fühlen kann. Ne? Von absoluter konsterniert, apathisch sein über alles rausschreien vor Freude. Dann diese Nollparaden, ne, wo man auch, also
ja, nicht nur, echt ein geiler Punkt, den ihr gerade anspricht, und das beziehe ich nicht nur auf gestern, sondern auf die Saison generell. Ne? Wir haben 2 Derby-Siege geholt, haben echt viel Auf- und Ab-Momente gehabt in der Saison und genau darum geht's doch. Also das ist ja auch etwas, was wir uns schon so lange gewünscht haben, dass wir endlich mal wieder in Phasen von 96 kommen, indem wir einfach mal wieder anfangen, diese Momente zu fühlen. Es war einfach 3 Jahre unter Leitl. Keine Ahnung, ich kriege keine 5 Spiele zusammen, wo ich irgendwie Emotionen gefühlt habe. Und diese Saison ging einfach vom Sommer letzten Jahres direkt dynamisch los mit 4 oder 5 Siegen in Folge. Ist einfach geil. Und das ist halt auch etwas, was wir uns als 96-Fans vor Augen halten müssen, dass wir jetzt endlich mal wieder so ein Momentum haben und so eine Schlussphase miterleben dürfen. Und deswegen müssen wir einfach positiv sein und gucken, was am Ende draus wird.
Und was ich auch ganz wichtig finde, ist bei aller Kritik, die wir jetzt hier heute losgelassen haben, wenn diese Mannschaft nächste Woche in Bochum wieder aufläuft, stehe ich zu 120% hinter dieser Mannschaft, weil man sich mit dieser Truppe einfach identifiziert. Die machen Fehler, ja, die können auch mit Druck nicht so gut umgehen, ja, aber das ist alles in Ordnung, weil die Moral und den Fight, den spreche ich ihnen nie ab. Ne? Es sind eher, glaube ich, immer so taktische Geschichten und manchmal sind sie dann doch noch ein bisschen grün hinter den Ohren und so. Aber am Ende des Tages identifiziert man sich mit dieser Herangehensweise und mit diesen Spielern und es ist noch alles möglich. Und das müssen wir uns vor Augen führen und jetzt wollen wir wieder den Blick nach vorne richten beziehungsweise zurück.
Alte Liebe, History.
Ja, alte liebe History, in so einem Moment der Frustration ist natürlich immer schwierig, zu wählen. Ich habe mich bewusst für ein historisches Ereignis entschieden, was uns allen irgendwo den Blick nach vorne so ein bisschen aussichtsreicher gestalten soll. Und wir müssen dafür auch gar nicht so weit in die Vergangenheit reisen. Der ein oder andere wird die letzte Aufstiegssaison miterlebt haben. Ich gehe davon aus, viele unserer Hörer waren dabei. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da noch nicht so aktiv im Fußball unterwegs war. Ja, wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 2017. Ja, es war am 32. Spieltag, also der Spieltag, den wir jetzt hinter uns gelassen haben. Da war es ähnlich eng oben. Nur ganz kurz mal auf die tabellarische Situation geblickt. Stuttgart war am 32. Spieltag Tabellenerster mit 63 Punkten. Hinter Stuttgart war unser Erzfeind Peinost mit 60 Punkten. Dahinter wir ebenfalls mit 60 Punkten und hinter uns ordnete sich Union Berlin ein mit 57 Punkten. Also extrem eng. Es gab dann am 32. Spieltag tatsächlich auch ein direktes Duell, so wie an diesem Wochenende. Und zwar spielte Peinost zu Hause gegen Union. Und Peinost zog das Spiel mit 3-1. Spätestens nach dem Spieltag hat sich Union Berlin aus dem Aufstiegsrängen verabschiedet. Hannover hat in Heidenheim gewonnen 2-0 und Stuttgart hat zu Hause 3-0 gegen Aue gewonnen. Also wir und Stuttgart, wir haben die Hausaufgaben erledigt und so ging es in den 33. Spieltag mit dem nächsten Topspiel. Und zwar haben wir ein Heimspiel gehabt gegen Stuttgart. Natürlich blickten auch da damals alle auf die Nachbarplätze und Peinost hat ein Auswärtsspiel in Bielefeld und ich gehe mal davon aus, spätestens jetzt sollte bei dem einen oder anderen sollten die Flashbacks kommen. Und zwar Braunschweig, Auswärtsspiel in Bielefeld klingt erstmal okay, allerdings waren die Bielefelder zum damaligen Zeitpunkt auf Platz 17 und die haben echt Abstiegssorgen gehabt, waren abstiegsbedroht. Ja, wenn man auf den nächsten Spieltag blickt, haben wir da auch eine kleine Parallele. Und zwar kann ich es ja schon mal vorwegnehmen, jeder weiß es, Elversberg, unser direkter Konkurrent, der hat ein Auswärtsspiel in Düsseldorf, ebenfalls kritisch. Für die geht es ebenfalls um die Wurst. Ja, und so gingen wir in das Spiel. Heimspiel, ausverkauftes Haus. Ich glaube, ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran. War, glaube ich, auch ein sonniger Tag und natürlich das Knistern war da. Ne? Es war ein direktes Duell. Wenn du Stuttgart schlägst, dann ziehst du zumindest mit denen gleich und hoffst dann natürlich irgendwo, dass Peinost strauchelt. Und so gingen wir auch ins Spiel rein. Felix Klaus hat uns da in der ersten Halbzeit mit 1-0 in Führung geschossen. Und so ging das Spiel auch aus. Salif Sané, der Kollege spielte damals auch bei uns, der zog in der Schlussphase noch eine rote Karte. In der 87. flog der vom Platz. Aber was natürlich dafür sorgte, dass wir oben dran blieben, aber was viel, viel geiler war an diesem Tag, war das, was auf dem Nachbarplatz vor sich ging. Und zwar, wart ihr damals im Stadion?
Ja.
Beide?
Ja.
Beide. Okay, ihr wart es 100 pro, einige unserer Hörer waren ebenfalls dabei. Es war einfach nur absolut geil, was in dem Moment abging. Also die Bielefelder gingen relativ früh in Führung, in der 13. Minute. Dann fiel irgendwann noch das 2-0. Wisst ihr noch durch wen? Erinnert ihr euch? Das ist ein alter Bekannter von uns. Der Julian Börner.
Nein.
Der hat damals noch in Bielefeld gespielt und der hat dann für den damaligen Halbzeitstand gesorgt. Die Bielefelder ging tatsächlich als Underdog 2-0 in Führung. Und das war natürlich das Thema im Stadion, auch in der Halbzeit. Und alle beteten eigentlich nur, dass wir dieses 1-0 irgendwie halten. Und die Bielefelder ebenfalls dieses Spiel holten. Und so gingen wir dann auch in die zweite Halbzeit. Und dann passierte halt das, was, glaube ich, jedem für immer in Erinnerung blieb. Es gab tatsächlich dann, ich glaube, das spielte sich im Minutentakt ab und zog sich über 5 Minuten, dass jede Minute diese Eieruhr da oben im Stadion anging, Ding-Dong, und du merktest vorher schon dieses Raunen im Stadion, weil alle auf ihre Handys blickten und irgendwo natürlich das Ergebnis vom Spiel parallel schon verfolgt haben, und dann ging's los. 3-0 Bielefeld. Das Stadion eskalierte komplett. Dann kam das nächste Ding-Dong. 4-0 Bielefeld. Das Stadion drehte durch. Ding-Dong, 5-0. Also spätestens da war komplett Ekstase im Stadion.
Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, ab wann diese Bielefeld-Gesänge dann losgingen. Ne?
Ich glaube,
ob die nach dem 4-0 dann kam.
Ich weiß
nicht,
ob es das 3-0 war oder das 4-0 war, aber irgendwann Tatsache, ja.
Weil das hat sich so eingebrannt, ne? Also man hat das, glaube ich, wirklich bis Bielefeld gehört, diese Gesänge. Das war so laut.
Ich glaube, das gab es auch vorher nicht, dass während eines Spiels irgendwie, ja, Sprechchöre bezogen auf einen anderen Verein, der gerade gegen unseren Erzfeind spielt, durchs Stadion schalten. Also ich glaube, die ganze Nordkurve hat Bielefeld, Bielefeld. Es war einfach ein unfassbarer Spieltag. Und ja, die setzten dann natürlich nochmal einen drauf und nagelten das Sechste rein. Jabo, der damalige Bielefelder, hat das 3-0, das 4-0 und das 6-0 geschossen. Also es war einfach nur in dem Moment, glaube ich, mit das Krasseste, was ich so in meiner Fußballzeit erlebt habe. Natürlich, zum einen hast du diese Aufstiegseuphorie, du spielst gegen den direkten Konkurrenten Stuttgart, du führst auch noch 1-0 und dann passiert parallel das auf dem Nachbarsplatz. Es war extrem, extrem emotional und ja, ich glaube, das war auch mit so einem Gefühl, was mich dann auch durch die nächsten Wochen getragen hat. Das war emotional mit das Krasseste, was ich erlebt habe.
Ja, es gibt so 10, 20 Spiele, ne, die einem so, wenn man gefragt wird, so ganz spontan, schreib mal die 96 Stadionerlebnisse zu Hause auf. Dann gibt es so, ne, ja. Sevilla und so, ne? Und dann kommt aber auch relativ schnell dieses Spiel. Dieser Moment, wo man dann Bielefeld rief, es war einfach unfassbar. Also diese Spannung auf dem einen eigenen Platz, weil es war ja die ganze Zeit eng, es war ja nur ein 1-0, ne?
Ja.
Aber parallel diese Ekstase über das Spiel auf dem anderen Platz, ne? Und das zeigt halt einfach, wie krass diese Crunch-Time auch ist. Und du hast ja ein paar Parallelen auch schon genannt. Ich meine, eine ähnliche Parallele, gut, Paderborn hat jetzt nicht gegen einen Abstiegskandidaten gespielt, aber die lassen sich halt von Elversberg völlig abschießen als Zweiter.
Einmal auf links drehen, ja.
Einmal auf links drehen, ne?
Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, so eindeutig gibt es das bei uns. Also das ist, glaube ich, auch der Unterschied zur ersten Liga. Da gibt es das nicht mehr so eindeutig, was hier in der zweiten Liga einfach möglich ist. Und dieser Saison mehr als jemals zuvor, was jetzt in diesen zwei Spieltagen noch passieren kann. Du hast es so schön gesagt, den Vergleich mit Düsseldorf gezogen nächste Woche. Ja. Da kann alles passieren, ne?
Ja, gerade gegen die Unteren ist es, glaube ich, extrem ungemütlich. Und ich glaube, die Elversberger müssen danach auch noch gegen Münster ran. Wenn Münster nächste Woche es irgendwie schafft, im Rennen zu bleiben, dann werden die es denen wahrscheinlich genauso ungemütlich gestalten wie uns. Also ich finde das einfach ein extrem schönes Beispiel für dieses kleine Loch, in dem wir uns gerade alle befinden, um da irgendwie ein bisschen rauszukommen. Ja.
Und dementsprechend war man dann ja nach dem 33. Spieltag Zweiter.
Genau, wir sind dann in den letzten Spieltag als Zweiter reingegangen, punktgleich mit Stuttgart, beide 66 Punkte, und Peine Ost war hinter uns mit 63 Punkten. Also wir sind nach Sandhausen damals gefahren mit dem Wunsch, ein Punkt reicht. Also das war quasi das Ziel für den Tag in Sandhausen, irgendwie einen Punkt mitnehmen, dann sind wir durch, dann brauchen wir nicht in die Relegation gehen, und ja, jeder weiß, wie es damals ausgegangen ist, aber ich möchte da natürlich trotzdem nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir fuhren nach Sandhausen mit, ich weiß nicht wie viel, 1000 Roten, das ganze Stadion war rot, es war einfach, wir beide waren da, Hannes, du, Henne,
warst
nicht dabei, es war ebenfalls ein Moment, der, glaube ich, einigen in Erinnerung bleibt für die Ewigkeit.
Olli Pocher hatte meine Karte.
Dass der eine Karte bekommen hat, ist eine Frechheit, das stimmt. Ja, wir haben in Sandhausen einen Punkt mitgenommen. 1-1 ging das Spiel damals aus. Ja, die beiden anderen haben ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht, aber es änderte nichts mehr an der tabellarischen Situation. Stuttgart und Hannover als damaliger Absteiger aus der ersten Bundesliga schafften den direkten Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Ja, und Peine Ost durfte damals in die Relegation. Erinnert ihr euch, gegen wen? kleiner Tipp, könnte wieder zu einem Flashback führen.
Wolfsburg?
Ja. Mhm.
Ehrlich? Ja. Peine Ost gegen Wolfsburg?
Peine Ost, da ich erinnere mich.
Ich gar nicht mehr. Vielleicht waren wir zu sehr in der Feierextase, um das
kann nicht sein. Also ich erinnere mich auf jeden Fall irgendwie an Plattsturm von irgendwelchen Braunschweigern, glaube ich, wenn das das Spiel war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es die Relegation Wolfsburg gegen Peine Ost. Wolfsburg zog es. Die haben in beiden Spielen 1-0 gewonnen. Und ja, so blieb es, wie so oft, dass der Bundesligist gegen den Zweitligist die Relegation gewinnt. Was ich dann, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, ebenfalls nochmal geprüft habe, war, wer damals abgestiegen ist. Also ich wollte direkt prüfen, okay, Bielefeld durch den Sieg, haben die es gepackt? Ja, Bielefeld ist tatsächlich in der Saison drin geblieben. Die sind 15. geworden. Wisst ihr, wer damals abgestiegen ist?
Boah, keine Ahnung. Also Union ist schon krass, dass die mal da in dieser Liga waren. Das ist auch schon wieder so lange her.
Aue?
Nee, Aue war 14.
Ah, okay. Ich dachte, Aue ist in der
Saison. Also Würzburg ist auf jeden Fall abgestiegen damals. Mhm. Ist nicht nennenswert. Ebenfalls abgestiegen oder in die Relegation. Ich weiß nicht, ob sie abgestiegen sind. Das habe ich jetzt leider nicht recherchiert. 1860, die sind damals in die Relegation gegangen. Und 18. Platz war einfach Karlsruhe.
Boah.
Ja.
Die waren auch einfach, also mit Abstand letzter. Die haben 25 Punkte gehabt.
Die haben auch
den
Gang in die dritte Liga gehabt. Ja.
Und Würzburg hatte 34, also Würzburg war einfach 9 Punkte von KSC. Das habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, genau. Aber wir wollen natürlich nochmal aufs Positive zu sprechen kommen. Und zwar, dass wir 2017 fast schon exakt in einer ähnlichen Situation gesteckt haben, auf dem Relegationsplatz vor der Brust noch 2 Spiele hatten. Die beiden Spiele, also zumindest Stuttgart, ist auf jeden Fall da nochmal ein viel, viel größerer Stein, der uns da irgendwo im Weg lag. Aber nichtsdestotrotz ist daraus einfach eine schöne Geschichte entstanden, die uns wieder in die erste Liga zurück katapultiert hat. Und ja, genau mit der Hoffnung, mit dem Willen, dass alles möglich ist, müssen wir jetzt einfach in die nächsten 2 Spiele gehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier irgendwie wieder anzufangen. Ah, wir sind zu blöde. Was soll die Scheiße? Was macht der Trainer da? Nee, scheiß drauf. Haken hinter. Wir sind auf Platz 3. Wir haben noch 2 Spiele. Wir können das Ding noch ziehen. Gerade auch mit Blick auf unsere direkten Konkurrenten, die auch noch erstmal ihre Hausaufgaben erledigen müssen. Das ist einfach ein History-Thema, was mir heute sehr, sehr wichtig war, einfach um so ein bisschen ins Gewissen zu rufen, ey, wir haben solche Situationen schon mal gehabt und wir können es packen.
Ja, meine Lieblingsanekdote kam mir direkt 2 Bilder von aus Sandhausen und ich, wenn ich an Spiele denke, habe ich immer so sehr eindrückige Bilder dazu und war einmal, ich habe versucht, mich nach dem Spiel in die Spielerkabine zu schmuggeln, also ich kam bis in die Katakomben, aber wurde dann vor der Kabine abgefangen. Und ich erinnere mich noch, als wir dann in den Shuttlebussen wieder saßen und jeder hatte ja irgendwie 11-Meter-Punkt mitgenommen. Und da sah eine Truppe von Jungs, die konnten sich nehmen lassen und sind mit der ganzen Torlatte in den Shuttlebus gekommen. Und dann lag diese Torlatte da einfach im Bus. Es war geil.
Das Stadionschild.
Ey, wo ist die jetzt? Falls uns jemand hört, der weiß, wo diese Torlatte jetzt ist, bitte meldet euch.
Ja, sind
was ist daraus geworden, ey? Was hat man daraus gebaut?
Ganz Sandhausen wurde abgebaut.
Ich glaube, das Stadionschild von denen wurde ja auch als vermisst gemeldet. Ich glaub,
das habe ich noch am Bahnhof gesehen. Von
ja
so
gut, aber das hänge ich mir ja noch im Zweifel irgendwo hin. Aber die Torlatte, Alter?
Das ist aber
was
geil,
machst du mit der Torlatte?
Ja, daraus würde ich mir, das wäre das Grundgerüst für mein Carport. Was ich
das ist der Fahnenmast jetzt im Kleingarten wahrscheinlich.
Geil.
Ja. Also wo ist die Latte? Die Torlatte aus Sandhausen. Ja. Bitte meldet euch, wer weiß das.
Die muss ins Archiv.
Geil. Ja. Generell, was ist aus den Sachen geworden? Gibt es den Elfmeterpunkt noch? Wer hat den Elfmeterpunkt? Gibt es den noch? Wird der noch gepflegt?
Ja.
Hat noch jemand irgendwie ein Stück Rasen aus Sandhausen bei sich im Garten liegen?
Was habt ihr aus Sandhausen mitgenommen?
Genau, was habt ihr mitgenommen? Meldet euch dazu mal, das ist cool. Ja, Johnny, vielen Dank. Dann nehmen wir die Parallele von 2018. Nee, wann sind wir?
17.
Dann nehmen wir die Parallele von 2017, dass wir nämlich am 33. Spieltag dann auf 2 uns geschoben haben und nehmen die Parallele aus 1985, dass wir nämlich im eigenen Stadion am letzten Spieltag aufgestiegen sind und gehen guter Dinge in die nächste Woche.
Jawohl.
Müssen wir. Wir haben keine Wahl.
96 Grad. Hot Takes
Hot Talks. So, ich sehe zwei aufrichtende Jungs vor mir. Wir haben uns und euch ja das Versprechen gegeben, dass wir jetzt in der Crunch-Time hier nicht mehr irgendwie negative Themen auf den Tisch bringen wollen, um uns irgendwie in Rage zu sprechen. Wir wollen, dass hier alles irgendwie, wir wollen diese gesamte geile Saison mit euch positiv, vor allem jetzt in der Crunch-Time gestalten. Und ich habe lange überlegt und dachte, okay, ich mache ja gerne Datenrecherche und habe mir überlegt, ich mache mit euch beiden mal ein Quiz. Und das ist zwar ein Quiz, wo es am Ende auch einen Sieger gibt, aber da sind auch sehr viele Fakten drin, die man auf jeden Fall auch, die vielleicht zur Diskussion stehen, wo eine kleine Diskussion entsteht. Aber ich denke auch mal auf viele Überraschungen. Und ich würde euch bitten, Gianni, du müsstest einmal deine Notizen-App aufmachen und Henne einmal mit Stift und Zettel. Okay, seid ihr ready und habt ihr Bock?
Ja, Mann.
Okay. Yep.
Aufgeregt.
Genau, es sind einige Schätzfragen. Einige Dinge kann man auch wissen. Ich fange einfach mal an und bin sehr gespannt, wie eure Antworten sind.
Wie viele Fragen gibt es, dass ich mich schon mal so drauf einstellen
10 kann? Fragen.
10, okay. Eieiei, okay.
Genau. Ja, Frage 1. Top 5. Nennt mir mal unsere Top 5 Spieler nach durchschnittlichen Bewertungen, nach Kicker-Bewertung aus dieser Saison. Da schätze ich euch beide stark ein.
Okay. Hast du? Und jetzt sagen wir abwechseln, ja?
Ja, perfekt.
Also ich habe Leopold.
Habe ich auch.
Ja, korrekt. Mit 2,94 auf Platz 1 der 96 Spieler.
Okay. Ich mache den zweiten, ich nehme Aseko.
Habe ich auch.
Auch richtig, auf Platz 2 tatsächlich, Alter, mit 3,02. Und kleiner Sidefact, Aseko wurde 5-mal als Spieler des Spiels nominiert. Vor ihm waren nur Petkov und Soma mit jeweils 6 Nominierungen.
Dann kommt bei mir als nächstes Neul.
Auch richtig. Wäre jetzt nicht auf dem Platz. Auch nicht richtig. Aber ist richtig in der Anordnung mit 3,09. Stark.
Auf okay. Platz 4.
Auf Platz 4, korrekt.
Okay. Auf Platz 3 glaube ich Big Mike Nawrocki.
Habe ich nicht.
Ist falsch.
Nein.
Wen hast du noch?
Ich habe Tomiak.
Richtig.
Yes! Bam, bam, bam.
Auf Platz 3 mit der Bewertung von 3,02. Und der 5-Platzierte, der letzte.
Ja, das ist so ein bisschen, da habe ich überlegt, graue Maus, Neubauer.
Habe ich auch.
Falsch.
Okay, warte, dann lass uns nochmal raten.
Ja, macht gerne.
Udenne.
Korrekt. Udenne auf Platz 5 mit einer Bewertung von 3,22.
Hätte ich nicht gedacht.
Okay.
Damit steht es 4-3 und der Sieger der ersten Frage ist, bist du Henne? 1-0 für Henne. Frage 2. Alpha Ruprecht ist mit 36,42 km/h der schnellste Sprinter der zweiten Bundesliga. Wer ist der schnellste Spieler von 96? Warte, noch nicht antworten. Auf welchem Platz befindet er sich und wie schnell sprintet ihr? Ihr habt jetzt drei Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Welcher Spieler von 96 ist am schnellsten? Auf welchem Platz befindet er sich in der gesamten Zweitligatabelle? Und wie schnell ist er, wenn Alpha Ruprecht 36,42 Kilometer pro Stunde sprintet.
36,42.
Wahnsinnig schnell, ne?
Junge, Speedy Gonzales,
ja. Alter. Ich habe mir übrigens beim Aufschreiben der Frage gestellt, wie schnell, was würde ich schaffen? Würde ich zweistellig schaffen? Bin ich schneller als 9?
Also so schnell fahre ich, glaube ich, nicht mal mit dem Fahrrad.
Alpha Ruprecht ist rückwärts schneller als du vorwärts,
sage ich. Ja, safe. Überlegt euch mal.
Pro
ein E-Scooter fährt 21.
Alter Falter. Da komme ich schon nicht hinterher.
Nee. Okay,
komm, lass mal auflösen. Willst du den, sag du mal den Spieler, wobei ich
sag. Sagst du den Spieler?
Kokolo.
Ich habe auch Kokolo.
Korrekt.
Stark, du bist dran.
Und er ist der zweitschnellste.
Ich sag, er ist der viertschnellste.
Gianni ist näher dran, er ist der siebtschnellste.
Okay, 36,21.
35,10.
Da ist Henne näher dran, mit 35,93 km/h.
Alter Schwede. Aber der ist auch schon mal mit 36 geblitzt worden.
Ja, das heißt, es steht 2-2 und ihr bekommt beide einen Punkt. Es steht 2-1 für Henne. Jetzt kommen wir, ihr wisst, wir haben 54 Tore geschossen bisher. Und wie viele sollten wir laut X-Werten schießen? Also natürlich Schätzfrage, wer näher dran ist. Ne? Wir haben 54 geschossen und nach X-Goal-Werten, wie viele hätten wir schießen müssen oder sollen?
74.
74? Boah, stramm. Ich sage 67.
Es sind 63.
Ah, ich habe zu viel gewollt.
Ja, und damit geht der Sieg an Gianni und es steht 2-2. Stark. Geil, dass es hier so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Kommen wir zur vierten Frage. Wie viel Ballbesitz haben wir kumuliert in dieser Saison aufgelaufen bis zum gestrigen Spieltag? Gerne auch mit Stelle hinterm Komma.
Also auf jeden Fall über 50. Das können wir schon mal festhalten, ne?
Sag mal, deine Zahl?
56.
Ich habe 54,7%.
56,4.
Boah, da geht er wieder in Führung.
Ach, stark.
Dir an.
Es steht 3-2 für Gianni.
Totgeglaubte Leben länger, ich sag's euch.
Ey, aber geil, dass es hier, wie gesagt, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Kommen wir zur fünften Frage. Ich habe eine Vermutung, wer es wissen könnte. Aber ich sag sie noch nicht. Welcher 96-Spieler setzt in der zweiten Bundesliga nach Fabi Rehse am häufigsten zum Sprint an? Und schätzt mal eine Zahl. Fabi Rehse ist derjenige, der am häufigsten zum Sprint ansetzt.
Von uns oder aus der generellen Bundesliga?
Nein, von uns.
Ah, okay. Ich hab wen.
Auf Platz 2 nach Fabi Rehse.
Ah, okay. Sogar Platz 2 der zweiten Liga.
Der zweiten Liga.
Crazy. Und
auch da wäre ich nicht drauf gekommen.
Aber ich sage Aseko.
Ich sag Chakrun.
Ja, krass. Hätte ich auch wahrscheinlich so geantwortet. Es ist Maurice Neubauer.
Was? Ja.
Krass, oder?
Ja gut, aber der ackert natürlich auch
ja,
viel auf der linken Schiene.
Aber zweiter nach Rehse ist ja Wahnsinn.
Ja, ich sag's euch mal.
Ja, sag mal.
614 Sprints.
Boah. Maschine.
Hinter Fabi Rehse.
Unglaublich.
Wirklich krass.
Okay.
Steht weiterhin 3-2 und wir kommen für Gianni und wir kommen zur Frage 6. Wie viele gelbe Karten haben wir uns in dieser Saison schon eingefangen?
Gelbe?
Gelbe Karten.
Boah, eklige Frage, ey.
Ich kann euch ja mal sagen, dass unser geliebter ehemaliger Kollege vom 1. FCK schon 15 gelbe Karten hat.
Ja.
Wie viel haben wir,
das ist unfassbar, ne?
Wie viel haben wir uns als gesamte Mannschaft unfassbar eingefangen?
Ich bin ready.
54.
57.
63, Verzeihung.
63. Ja, ey, das kann doch nicht wahr sein, meine Güte.
Da ist er. Es steht 4-2 für Gianni, aber ist noch alles drin. Wir sind damit auf Platz 2 mit 66 Kartenpunkten. Das heißt, wir haben 63 gelbe Karten, dafür gibt es jeweils einen Punkt. Und eine gelb-rote, dafür gibt es 3 Kartenpunkte.
Echt, auf Platz 2?
Auf Platz 2 der Fairness-Tabelle. Und jetzt außerhalb der Wertung, aber wer glaubt ihr ist auf Platz 1 der Fairness-Tabelle?
Also auf jeden Fall nicht Schalke.
Elversberg.
Ja, Hannes nickt schon.
Ja, ist korrekt. Elversberg.
Dafür gibt es zwar keinen Punkt, Henne, ne? Den glaub nicht dran.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass 96 auf Platz 2 ist. Ja, aber ja.
Mir war schon klar, weil die müssen mal öfter da reinwichsen.
Ja.
Ja.
Hätten wir ruhig mal ein paar mehr holen können. Hätten wir vielleicht 2-3 Tore weniger kassiert.
Aber einen Kunze wollen wir trotzdem nicht zurück.
Nee.
Jetzt gebe ich jetzt wieder eine Schätzfrage, die siebte Frage. Ich gebe euch aber einen Anhaltspunkt. Schalke befindet sich mit 10.985 gespielten Pässen auf Platz 18 der Passtabelle. Und einer unglaublich unterirdischen Passgenauigkeit von 75%, ebenfalls auf Platz 18. Wie viele Pässe haben wir bis jetzt gespielt, wenn Schalke sich bei 10.985, also ungefähr 11.000 befindet?
Das ist eklig, ich korrigiere nochmal. Bin bereit.
18.960.
Ich habe 18.
15.585.
Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein.
Und wir sind mit 15.585 gespielten Pässen Tabellenführer und ebenso mit der Passgenauigkeit von über 86%.
Stark.
Ja, können wir uns auch nichts von kaufen. Am Ende
hey, 96-Style.
Wir brauchen Tore.
Wie ich hier meine Führung verspiele, ist echt 96-Style. Meine Güte.
5-2, ey, so stand es auch bei Bayern gegen Paris.
Okay, 3 Fragen noch. Ich kann noch gleich ziehen.
Genau. Wie viele Großchancen konnten wir bisher herausspielen? Wir haben 54 Tore gemacht. Wie viele Großchancen konnten wir bisher herausspielen? Ich sage vorweg, wir sind Tabellenführer.
Ja, das war klar. Wie viel davon hatte Kellmann? 20%. Ja, ich bin soweit.
Okay, sag du zuerst.
96.
62.
112.
Hä, wir haben 54 Tore geschossen.
Ja, aber Großchancen.
Ach so, ein Tor bedeutet nicht gleich Großchance.
Ein Tor bedeutet ja nicht Großchance.
Okay, das ist nochmal top. Ich habe trotzdem recht gehabt.
Das ist krass.
Und 71 davon haben wir vergeigt.
Wahnsinn.
Schlechte
okay, Gianni,
Du gibst dich geschlagen, ja, aber die anderen Fragen möchte ich trotzdem noch.
Safe.
6-2 für Gianni.
Ich muss noch meine Ehre retten hier, aber ich gratuliere dir schon mal.
Danke.
Wie viele erfolgreiche Dribblings haben wir bisher aufs Parkett zaubern können? Auch da kann ich vorab sagen, wir sind Tabellenführer.
Okay.
Gianni sitzt hier so selbstbewusst, das ist schon fast provokant.
Wie viel hast du?
350.
340.
Alter. Glückwunsch, Henne. Es sind 321.
So.
Wir kommen zur 10. Frage, die auch etwas provokant ist, weil sie natürlich auch ein bisschen, ja, sie provoziert ein bisschen. Auf welchem Platz stünden wir, wenn es in der Bundesliga oder in der zweiten Liga keine Nachspielzeit gäbe und immer nach 90 Minuten abgepfiffen werden würde?
Kann ich direkt beantworten.
Ich auch.
Erster.
Erster.
Beide falsch. Wir wären Zweiter mit 63 Punkten. 5 Punkte mehr und 4 davon haben wir gegen Münster verloren.
Ja, Gianni, ich verneige mich vor dir. Ich meine, wir haben dich ja auch nachträglich gescoutet. Du musstest ja auch deinen Lebenslauf bei uns abgeben.
Ja.
Und in dem Lebenslauf stand natürlich auch Expertise drin. Ne, wir mussten uns bei niemandem bewerben, Hannes.
Nee.
Es war wieder
Expertise
im Glücksspiel. Ne?
Wir haben einen guten Mann verpflichtet.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Die krasseste Entdeckung, die ich dabei gemacht habe, also wenn ein Spiel nur 45 Minuten ginge, wäre Dresden auf Platz 3 mit 53 Punkten.
Das ist Wahnsinn. Das ist ja unfassbar.
Sie hätten sich 53 Punkte in der ersten Halbzeit erspielen können. Das ist Wahnsinn, oder?
Das ist echt, das ist heftig.
Ja.
Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich will noch einmal des Glamorous-Faktors wegen euch einmal noch motivieren und einmal das Positive hervorheben. Wir führen noch bei den Ecken mit 199 herausgeholten Ecken. Das sind 6,22 Ecken pro Spiel. Fouls gegen uns. Wir lassen uns 441 Mal foulen in dieser Saison. Leopold auf Platz 1 mit 1994 Pässen und einer Passgenauigkeit von 91%.
Querpass Enzo.
Jetzt wird es nochmal ein bisschen weniger schön. Schellmann mit einem X-Goal-Wert von 17. Wir wissen, er hat 14 geschossene Tore und ist damit der einzige Torjäger aus den Top 15, der weniger Tore geschossen hat, als sein X-Goal-Wert zeigt. Und natürlich auch nochmal Shoutout an Taibi, der mit einem bereinigten Wert von 13,32 Kilometer den Rekord aufstellte und damit einen halben Kilometer mehr gelaufen ist als Elfhausi von Schalke. Ey, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Mega. Hat Bock gemacht. Ja, ich hoffe, wir machen das bald wieder.
Ich habe eine weiße Weste hier in den Glücksspielen, ne? Mhm. Merkt da?
Ja, das mit den Spielen lassen wir jetzt mal. Dann blicken wir mal auf nächste Woche. Wir fahren nach Bochum zum vorletzten Spiel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen. Es ist sowieso eigentlich mehr oder weniger egal, wer da kommt. Ne? Haben wir ja jetzt gesehen. Wir haben gegen den 18. gespielt und das ist anders gelaufen, als man es sich erhofft hat. Trotzdem ganz kurz. Bochum ist mit 40 Punkten rechnerisch noch nicht ganz, ganz durch, aber doch mehr oder weniger. Also hat 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Sicherlich eine Saison, die deutlich unter den Erwartungen des Vereins geblieben ist. Natürlich ein sehr, sehr starker Kader. Ne? Natürlich einige Spieler dabei, die auch in der ersten Liga schon gespielt haben. Und dann haben sie ja doch eigentlich den größten Teil der Saison eben eher um den Abstieg gespielt und haben jetzt in den letzten letzten 5 Spielen 2-mal gewonnen, 2-mal verloren und 1-mal unentschieden. Es zeigt also, wir spielen gegen eine Mannschaft, die wirklich eine nicht so ganz konstante Saison gespielt hat. Als wir das Hinspiel hier besprochen haben, erinnere ich mich noch, war Uwe Rösler, den wir ja alle lustig finden, aber ehrlich gesagt auch hassen, ne, mit seiner kurzen Hose. Wobei ich mich jetzt gefragt habe, hat er jetzt im Sommer dann eine lange Hose an? Oder ist er so ein Typ, der einfach immer einfach alles andersrum macht?
Der möchte auffallen.
Der hat die ja schon stabilisiert, muss man sagen, aber jetzt auch nicht hochgeführt. Also sind jetzt auch nicht wirklich in der Tabelle hochgeklettert. Haben insgesamt ein Torverhältnis von 46 geschossenen Toren zu 45 kassierten. Also kassieren auch im Schnitt 1,41 Tore pro Spiel. Das ist schon relativ wild. Es ist das Spiel des besten Auswärtsteams gegen eine Mannschaft, die auf Platz 7 ist, was die Heimtabelle angeht. Das heißt, auch nicht so ganz verkehrt. Ich weiß gar nicht mehr, hat das Chris Kramer mal bei Copa TS gesagt? Irgendwo habe ich mal gehört, dass Bochum als Spieler, also als Auswärtsspieler, das unangenehmste Pflaster, so mit Union, mit Alte Försterei zusammen, weil die Bochum-Fans wohl permanent bei jedem Einwurf wirst du halt von 1000 Leuten, die hinter dir sitzen, durchbeleidigt.
Ja, und ich glaube Kramer als Gladbacher wahrscheinlich da auch nochmal umso mehr.
Genau,
ja.
Ne? Also es ist schon einfach ein unangenehmes Pflaster. Also Siebter in der Heimtabelle heißt, Bochum ist schon durchaus heimschwer zu besiegen. Wir erinnern uns an das Hinspiel. Das war bei uns zu Hause das glorreiche 0-0, in dem Kellmann einen Elfmeter verschossen hat. So ein Spiel, wo man nach Hause ging und gar nicht wusste, was los ist. Ja, sie spielen so ein 4-5-1 und eigentlich sind Players to Watch so die, die auch in der ersten Liga schon für die halt gespielt haben, ne? Also ein Philipp Hofmann, wo ich so jedes Jahr denke, ey, jetzt ist doch mal gut mit dem, hat wieder 18 Scorer dieses Jahr geholt, ne? Also 12 Tore geschossen, 6 Vorlagen. Das ist unfassbar. Also ein großer, wuchtiger Neuner, der dann eben in diesem 4-5-1-System da auch die einzige Spitze spielt. Und dann haben sie halt mit Francis Onyeka einen ziemlich guten Mittelfeldspieler, der da so hinter Hofmann rumschwirrt und auch schon 8 eigene Tore geschossen hat. Und dann über die Flügel 2 starke Spieler mit Gerrit Holtmann, der 7 Scorer hat, und mit Maxi Wittek, der ein Außenverteidiger ist, der auch schon viele Vorlagen gemacht hat. Also da ist schon Qualität drin, muss man sagen. Tatsächlich hat Bochum, was Sofascore, ich gucke ja immer lieber bei Sofascore, weil die ein bisschen differenzierter sind, was Spielernoten angeht. Tatsächlich stellen die Bochumer den besten Spieler der Liga, was Sofascore-Notendurchschnitt angeht.
Horn?
Timo Horn.
Krass.
Genau. Timo Horn ist wirklich laut Sofascore-Bewertung der beste Spieler dieser Saison aktuell, stand jetzt. Und er erinnert euch an das Hinspiel, da hat er uns das Leben zur Hölle gemacht.
Genau das wollte ich gerade sagen. Er hat uns das Leben extrem schwer gemacht.
Ja.
Der hat so viele Dinge rausgefischt.
Und ist natürlich auch ein Keeper, ne? Der ist jetzt in einem gewissen Alter, aber der hat natürlich auch mit Köln echt erste Liga Prime gespielt, ne? Also da hat er halt auch immer Köln im Spiel gehalten, wenn es dann schon gegen große Mannschaften ging. Also es ist schon ein ziemlich guter Torwart für diese Liga. Und da müssen wir einfach gucken. Also ein Selbstläufer wird das wieder nicht. Was ich interessant fand, war, dass Bochum sowohl bei den Torschüssen als auch bei den Flanken besser ist als wir. Also die schießen mehr aufs Tor als wir und flanken auch mehr und sind in den Luftzweikämpfen auch besser. Ne? Also sie führen mehr Luftzweikämpfe und gewinnen auch mehr Luftzweikämpfe als wir. Und das führt mich jetzt eigentlich auch gleich schon zur Startelf, weil ich bin interessiert daran, Gianni, wie du gleich unsere Defense aufstellst, weil mit einem Philipp Hofmann da vorne muss man natürlich nochmal ganz anders denken als mit dem kleinen Asiaten, mit dem Münster angefahren gekommen ist. Also ich stelle mich auf ein sehr, sehr ekliges Spiel vor. Bochum möchte, glaube ich, im eigenen Stadion den eigenen Fans wirklich den finalen Klassenerhalt dann einfach servieren, möchte uns noch ein bisschen in die Suppe spucken. Ist immer unangenehm da zu spielen, eine Mannschaft, die unter ihren Erwartungen geblieben ist. Also kein einfaches Ding, aber wir sind eben die auswärtsstärkste Mannschaft und das gibt mir jetzt Mut. Nur bin ich jetzt gespannt, wie du gegen diese Spieler, die ich ja eben auch schon genannt habe, und gegen diese Stärke auch Flanken und auch offensive Standards mit Kopfbällen, wie du dagegen stellst.
Ja, mit Körpergröße kann ich so direkt schon beantworten. Gut, im Tor brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bleibt neu im Kasten, auch wenn ich Leo gern mal ein paar Minuten gönnen würde, ist da wahrscheinlich klar, dass es neu startet. Ja, ich hoffe, dass uns ein Leopold in der Innenverteidigung erspart bleibt, nicht nur zu Spielbeginn, sondern auch im Laufe des Spiels. Ich gehe davon aus, das werden sie auf dem Schirm haben, dass das überhaupt keinen Sinn macht gegen den Hofmann da vorne. Ich weiß gar nicht, welche Körpergröße der hat, aber ist ja ein Hühne.
Ja, gegen Dzeko hat Leopold ja auch gespielt, ne? Also.
Ach, Ja, die Realität. Aber da war nochmal eine andere Situation. Ne? Genau, die andere Situation sieht aus, dass Narodzki da ist. Und den werde ich auch einsetzen und spielen lassen. Rückt auf links für Okon. Okon finde ich ja zu wackelig. Bei beiden Gegentoren war er irgendwo mitbeteiligt. Es macht für mich jetzt auch keinen Sinn mehr, einen Narodzki zu schonen. Wir haben noch zwei Spieltage. Der muss jetzt spielen, Punkt. Und wenn er nur 45 Minuten spielt, dann ist es halt die erste Halbzeit. Aber wir brauchen da hinten jetzt die Cleverness, die Coolness und die Erfahrung von ihm, um in diesem Häckselkessel irgendwie zu bestehen.
Ja, und Okon hat so gute Ansätze, aber man muss wirklich leider sagen, hands down, wenn es um die Gegentore geht, in den Spielen, wo er gespielt hat, ist er immer leider
Münster-Hinspiel auch
wirklich beteiligt. Ja. Ne? Und also das ist dann einfach die fehlende Konstanz, die gut. man als junger Spieler dann eben auch halt noch nicht nachweisen alles kann. Cool. Ne?
Das ist ein junger Spieler, der Spielzeit braucht. Die hat er in Genügen bekommen, diese Saison. Und damit ist hoffentlich jetzt Schluss für die letzten Spiele, wenn wir die Verteidiger wieder mit am Start haben, die wir in den Spielen jetzt auch brauchen werden. Allgeier rechts bleibt. Da sehe ich jetzt nicht so kritisch und da ist auch die Alternative nur ein Gita, der aber bedingt durchs Tempo, glaube ich, rausfällt. Auf der 6 klar Leopold, auf der 10 klar STT. Du hast den Impact gespürt, den er auf den Platz gebracht hat. Und wir brauchen halt auch diese Mentalität, die brauchst du auch vor allem in Bochum. Gut, die Flügel würde ich ähnlich besetzen wie jetzt. Ich würde auch mit einem Uden links starten und mit einem Aseko rechts. Tendenziell könnte natürlich auch ein Neubauer reinrücken, aber ich gehe davon aus, dass Aseko auf jeden Fall rechts starten wird, auch mit dem Hintergrund, dass ein STT und ein Leopold dadurch Platz haben. Gut, im Sturm, ich würde mal rechts anfangen, Bundu, ganz klar, vielleicht würde man den auch links aufstellen, das ist eine Frage. Ich würde mit Bundu rechts starten und mit Taibi links und vorne auf der 9 Kellmann. Geht ihr mit? Ich glaube, bei Udenne habe ich so leichte Skepsis verspürt hier im Raum. Seht ihr da eher Neubauer?
Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich fand, dass Neubauers recht der besten Spiel über links waren. Gehe aber mit der Aufstellung bei Kellmann bin ich echt hin und her gerissen. Weil der hatte jetzt am Wochenende wieder echt relativ wenig Impact, kaum Gefahr ausgestrahlt. Die Dinger, die er dann im 16er gestochert hat, da ging auch keine wirkliche Gefahr von aus, die man hätte mal cleverer lösen können. Deswegen halte ich irgendwie an meinem Wunsch fest, Bruno noch mal vorne drin zu sehen als Vollstrecker.
Ja, und ich finde den Gedankengang finde ich gut und ich finde auch den Gedankengang richtig geil, weil man mit einem Kellmann auf der Bank dann jemanden hätte, den man so in der 70s noch mal reinschmeißen könnte,
absolut.
Der mit Power dann auch noch mal. Ja, genau die Wünsche hatte ich aber auch gegen Münster,
ja.
Die wurden mir genommen, deswegen bin ich jetzt da so ein bisschen, ja, ich sag mal.
Also ich würde tatsächlich Neubauer für Matsuda reinbringen wollen.
Für Udenne?
Für Matsuda.
Ach so, ja.
Dann tauschen?
Okay. Weil wir haben tatsächlich eine lange Phase, ich habe mir ja gestern die ganzen Startformationen mal durchgeguckt, hatten eine lange Phase, wo Udenne und Neubauer wirklich die Achse waren. Ne? Also Neubauer rechts und Udenne links. Das war eine ganz, ganz lange Phase, wo die beiden die Außenverteidiger waren. Und ich würde gerne die Defensive mehr stärken wieder. Ich möchte aus einer kompakten Defensive heraus dieses Spiel in Bochum gewinnen. Und dazu brauche ich Navrotzki, dazu brauche ich auch Tomiak, dazu brauche ich einen Neubauer, der auch mit abkippt und mit verteidigt. Und dazu brauche ich auch die Körperlichkeit von STT und von Taibi. Ne, deswegen finde ich es gut, dass man wieder oder dass du ein bisschen wieder weg von den schnelle, dynamische Spieler über außen hin zu Körperlichkeit und erstmal sicher in das Spiel reinkommen und dann kann man am Ende immer noch mit einem Matsuda ein bisschen Verrücktheit ins Spiel bringen, wenn es nötig ist. Aber ich weiß, es gab auch mal andere Takes von mir, wo ich mir so ein bisschen mehr Verrücktheit wieder gewünscht habe, aber wir haben jetzt gesehen, es ist schon wichtig, dass wir aus einer Defensive, aus einer Robustheit rauskommen und nicht alles auf spielerische 1-gegen-1 dynamische Spieler ausrichten. Ne?
Ja, ein Punkt noch, da habe ich vorhin einen Flyer zu gesehen. Es wurde aufgerufen, alle in Rot nach Bochum. Da habe ich auch wieder ein paar Flashbacks. Es gab es schon mal, dem Tod von Robert Enke, ebenfalls, wo wir Abstiegs... Was heißt ebenfalls? Also
Sehr wichtiges Spiel auch in Bochum.
Sehr wichtiges Spiel auch in Bochum.
Das ist die Parallele.
Ja. Korrekt. Wo es auch ein Motto-Shirt gab. Das Motto-Shirt gibt es dieses Jahr auch wieder. Motiv bleibt noch geheim, das wurde verpixelt, aber da haben sich bestimmt ein paar kreative Köpfe etwas zu einfallen lassen. Dementsprechend blicken wir gespannt, ein wenig nervös, aber ich sag mal mehr gehypt auf Samstag.
Genau, wir teilen den Flyer auch nochmal. Das heißt, alle Informationen findet ihr dann dort wahrscheinlich auch, wann es die T-Shirts zu erhalten gibt und wie. Und wenn ihr keins bekommt, dann auf jeden Fall ein rotes Trikot anziehen oder irgendwie euch in rotem 96-Merch kleiden und mit nach Bochum kommen. Die brauchen da unsere volle Unterstützung und wir werden da mit Mann und Maus anfahren und denen hoffentlich das Leben zur Hölle machen und die 3 Punkte wieder mit nach Hause nehmen.
So sieht's aus. Wir bleiben Warmos. Ja. Was passiert denn sonst noch an dem Spieltag eigentlich, Hannes? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch gar nicht reingeguckt.
Ja, tatsächlich wieder viel oben gegen unten. Es bleibt also extrem spannend. Paderborn empfängt Karlsruhe Freitag um 18.30 Uhr. Ein Spiel, auf das wir auf jeden Fall blicken werden. Das heißt, wir haben Freitag um 18.30 Uhr wahrscheinlich nichts vor, außer dieses Spiel zu schauen. Dann Lautern empfängt Arminia Bielefeld. Bielefeld immer mehr oder weniger im Abstiegskampf. Lautern natürlich nicht. Das heißt, für die Arminia ist es sehr wichtig, dass sie da jetzt nochmal Punkte holen. Holstein Kiel empfängt am Samstag um 13 Uhr die ebenfalls vom Abstieg bedrohten Magdeburger. Wir spielen am Samstag um 13 Uhr auswärts in Bochum. Peine Ost empfängt Dynamo Dresden. Samstag um 13 Uhr, auch da geht es um viel. Und Freundschaftsspiel und nicht mehr wirklich relevant für die Schalker. Samstagabend um 20.30 Uhr in Nürnberg trifft der Club auf den FC Schalke 04, die bereits aufgestiegen sind.
Das wird ein geiler Suff. Das wird eine Party.
Das wird ein richtiger Suff, weil da geht es wirklich sportlich um gar nichts mehr. Da können einfach alle nur noch saufen. Dann am Sonntag, wir hatten es schon mal kurz angeteasert, extrem wichtig, Fortuna Düsseldorf empfängt um 13.30 Uhr zu Hause die SV 11. Da dürfen wir auch gespannt hingucken und hoffen, dass die Fortuna da den Jungs aus Elversberg ein Bein stellt. Hertha empfängt die Spielvereinigung aus Fürth und zeitgleich spielt noch Preußen Münster zu Hause gegen Darmstadt.
Was glaubt ihr, macht Elversberg gegen Düsseldorf?
Die werden nicht gewinnen,
glaubst du?
Ist mein Take, ja.
Ja, I don't know, ich kann keinen Take
äußern. Düsseldorf ist 16. aktuell.
Ja, ne? Düsseldorf ist 16. Die haben den Trainer gewechselt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Alexander Endert übernommen. Die haben zu Hause gegen Magdeburg. Die Magdeburger, ihr wisst, extrem auswärtsstarke Mannschaft. Die haben sie 3-0 geschlagen. Gut auf Schalke in der Euphorie, klar, kannst du da mal verlieren. Ich habe echt Hoffnung, dass Düsseldorf, weil für die geht es wirklich um alles. Düsseldorf muss am letzten Spieltag nach Fürth, glaube ich. Sprich, letztes Heimspiel, bei denen geht es ja schon fast um die Existenz. Ne? Wenn die runtergehen, dann haben wir richtige Probleme.
Also Elversberg macht mir echt ein bisschen Angst. Die sind sehr solide. Paderborn habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die gebrochen sind. Aber es ist, Johnny, wie du immer so schön sagst, es ist ja sowieso scheißegal. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und ich glaube, wenn wir 6 Punkte holen, sind wir Zweiter.
Ja, Wort in Gottes Ohr, da hoffen wir,
dass ich glaube das, aber die Hoffnung, diese die 6 Punkte, die musst du halt wirklich
auch erst machen. Das ist die Hoffnung, die wir haben, da sind wir aber natürlich...
Es wäre natürlich extrem geil, wenn wir ins letzte Spiel gehen und alles in der eigenen Hand haben. Ja. Auf der anderen Seite wird das natürlich dann eine Woche, wird sich ziehen wie ein Kaugummi.
Das sind halt keine Dinge, die wir beeinflussen können, aber was wir beeinflussen können, ist, wir können die beiden Spiele gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall Dritter. So, was wir daraus dann machen und ob wir das wollen oder nicht, bleibt erstmal außer Frage gestellt, aber wir müssen auf das gucken, was wir beeinflussen können. Ich ertappe mich auch immer selber, dass ich immer wieder auf andere Plätze gucke und mir anschaue, was macht der Gegner oder unsere direkte Konkurrenz, aber da müssen wir irgendwie von wegkommen, wir müssen in diesen Tunnel rein, dass wir wirklich nur auf uns blicken und hoffentlich am Samstag 3 Punkte mit nach Hannover nehmen.
Also ich sag mal so, die Dinge liegen gut, dass wir nach dem nächsten Spieltag Zweiter sein können, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind eine Auswärtsmannschaft. Wir spielen vor Elversberg, was auch ganz gut ist. Und auch diese Mottofahrt, das ist alles angerichtet für eine geile Auswärtsfahrt.
Es würde ja schon reichen, wenn Elversberg nur unentschieden spielt. Ja. Ne? Auch dann, wenn wir Zweiter, wenn wir gewinnen.
Ja. So oder so, es werden historische 2 Wochen. Egal in welche Richtung es geht, es ist richtig geil. Dafür ist man Fußballfan und ein Riesendank an Tietz und seine Mannschaft, dass wir überhaupt jetzt hier noch sitzen können und noch mit von der Kapelle sind. Ne? Also die letzten Jahre sind diese Spielzeiten immer ausgetrudelt am Ende und man hatte eigentlich gar keine Emotionen mehr mit. Das ist doch das, was wir sehen müssen und dementsprechend macht euch wieder heiß. Wir wünschen euch eine gute, schnelle Arbeitswoche jetzt. Und an die Schlachtenbummler, die nächste Woche in Rot verreisen, wünschen wir eine mega geile Auswärtsfahrt. Und dann hoffen wir, dass wir hier nächste Woche euphorisch auf das letzte Heimspiel der Saison
blicken. Ah Mann, bitte, bitte, bitte.
Männer.
Wir bleiben Vamos 2, ey.
Wir bleiben Vamos. Let's go.
Vamos.
Ciao, na. Peace.
Ciao, ciao.
Tschüss.